Hi, mein Name ist Nina Klein und wenn ich mein heutiges Gespräch mit der Miriam in wenigen Worten zusammenfassen müsste, dann mit sehr vertraut und für mich persönlich emotional.
Ja, für mich war es auch. Es war wie so ein bisschen so eine kleine Rückreise,
ja, total,
oder?
Total.
Also es war so, ich hätte jetzt noch stundenlang mit dir über so die ganzen Jobs, die wir gemacht haben und so weiter sprechen können. Richtig cool. Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge Glaubcast. Mein Name ist Miriam Jax und ich sitze hier mit meinem Göttergatten, wie ich das mal sage, ne? Göttergatten.
Ja,
ich sitze hier mit meinem wundervollen Ehemann, Christian Jax.
Mit meinem Angetrauten.
Was, mit deinem Angetrauten?
Mit deinem Angetrauten.
Ich sitze hier zusammen mit meinem wundervollen Ehemann Christian. Wir sind
Hallo.
Jetzt unglaublich 16 Jahre zusammen und wir haben uns am Set kennengelernt. Ich bin gebucht worden von meiner Make-up-Agentin Nina Klein für einen Opel-Dreh. Und Nina Klein ist nämlich heute bei uns zu Gast. Und ich finde das so schön, weil sie uns ja wirklich auch mehr oder weniger, also man könnte fast sagen, sie hat uns zusammen.
Du bügelst so ein bisschen darüber, wie das Schicksal auch seinen Einfluss genommen hat. Weil ich bin damals für das Unternehmen, für das ich als Producer gearbeitet habe, nach Berlin gegangen. Und da haben sie mir einen Job rübergeschoben, auf den die in Hamburg keinen Bock hatten. Das war so ein Gefallenjob für die Agentur, die Opel gemacht hat. Dann hieß es, hier Christian, mach du das und bla. Und da musste dann ein Mädchen so gestylt werden wie Wednesday von der Addams Family. Mhm. Und da haben dann alle in der Werbung so ein Riesengeschiss gemacht. Ja, das kann nur jemand, der gut mit Perücke kann und so. Und als Producer, der tausend andere Sachen im Kopf hat, außer jetzt die Frisur, dachte ich mir so, ja, whatever. Und dann hat dann der Producer, der für mich gearbeitet hat, hat dann bei der Agentur Nina Klein, deren Namensgeberin, Gründerin und CEO, Chefin of the World, of Nina Klein, heute bei uns zu Gast ist, hat dann dort eine Make-up-Artist gebucht, die Perückenhaarkompetenz hat. Und dann aber, zwei Tage vorher, kam mein Producer, der Sören Haxholm, Shoutout an Sören.
War das wirklich nur zwei Tage vorher, ja?
Das war super knapp.
Oh,
kam auf mich zu und hat gesagt, in so einem typischen Nebensatz, weißt du, tausend Sachen und dann so irgendwie, Christian, Nina Klein hat gesagt, heute wissen wir, wer es war, ne? Oder wer das?
Ja, ich glaube Shirin.
Es war Shirin Kirschner, also hallo Shirin, auch ein Shoutout an dich und vielen Dank, dass du krank geworden bist. Wir haben dann bei anderer Gelegenheit auch ganz toll zusammengearbeitet. Die Shirin ist krank geworden und Nina Klein würde jetzt so eine Miriam Jax schicken. So hat Sören das zu mir gesagt. Und da habe ich gesagt, halt voll genervt von der Thematik, weil im Werbefilm hast du dir nicht so viel Kopf um Make-up und Haar gemacht. Ein Foto später war das dann anders, aber Film halt dann, da habe ich die anderen sich den Kopf machen lassen. Aber jetzt halt nicht ich, als der das Projekt geleitet hat. Und dann so, ja, kann die denn Haare, kann die Perücke? Und er so, ja, guck mal hier die Bilder, ja, kann sie. Buch die halt. Und dann.
Das hast du so gesagt.
Ja, weil du kennst ja in erster Linie die Fotowelt. Im Werbefilm, da hast du halt ganz häufig jetzt, da hast du halt nicht so Editorial und Fashion-Shoots gemacht. Und daher kommt ja diese ganze Kultur und das Hypes um Make-up-Artists und Hairstylisten, die kommt ja nicht aus der Schweinebauchwerbung, dieser Hype um diese Gruppe von kreativen Service-Dienstleistern. Auf jeden Fall, mussten wir dann einen Tag vorher, musste dann ein Test gemacht werden. Da wurde dann das Mädchen, was wir gecastet hatten, wurde dann ins Büro von uns geholt.
Ja, das weiß ich noch.
Und das sollte dann ein Perückentest gemacht werden. Und dann kamst du rein.
Gott, ich habe mir in die Hose gemacht. Ich weiß noch.
In dunklen Haaren, da hattest du noch dunkle Haare, die so mittelkurz waren, so Ohrlänge, glaube ich.
Ja.
Also war es gar nicht blond, sondern halt braunisch. Und hattest so ein weißes Schlauchkleid an. Und hattest hattest eine Assistentin dabei, wie war ihr Name nochmal? Ihr sah aus wie so ein krasses Power-Duo.
Wer waren das?
Wie so Charlies Engel, aber halt nur die zwei von dreien sozusagen. Und ich habe dich gesehen und dann wusste ich direkt so, oh, die wird für die nächsten Tage mein Set-Crush. Und ich wusste, also ich hatte das ja schon mal erläutert, Set-Crush heißt nicht, dass man jetzt hart rumflirtet und irgendwie sexy Sprüche macht und so, sondern dass man die Person halt einfach gerne eine Sekunde länger anguckt. Und wenn es dann darum ging, jemand aus dem mal zu fragen, wie es so ein Make-up-Trailer läuft und wann sie denn fertig ist und ob wir die nächste Szene drehen können, dann ist bin dann gerne.
Wie bist
ich,
du dann
ist
gegangen?
Der Chef persönlich dann ganz gerne mal zum Make-up-Trailer gegangen.
Und das ist so
gegangen,
geil, ja, weil ich halt einfach so krass nervös war, weil, wie ich das nachher auch nochmal ein bisschen erzählen werde, war das halt ja auch so wirklich meine absolute Anfangszeit, ne, wo ich gerade eben, ich glaube, das war in Berlin, ne? Da waren wir in Berlin.
Ja, Berlin
so, das heißt, ich habe dann noch gar nicht so lange als Make-up-Artist gearbeitet, habe also immer nur Leuten assistiert und dann dachte ich so, geil, jetzt mache ich mal selber so einen ganz tollen Perückenjob und hatte nur einen Tag Vorbereitung und habe mir so in die Hose gemacht, aber das, so bin ich halt auch, dass ich einfach mache, dass ich dann denke so, ey, ich bin überhaupt nicht eigentlich dafür jetzt die richtige, aber nee, ich mache das jetzt einfach mal. Und so sollte das sein, dass ich dann diesen Job betreut habe, aber ich habe niemanden an diesem Set gesehen, außer die Perücke.
Ich habe nur dich gesehen.
Ich hab nur die Perücke gesehen, diese schwarze Perücke. Und ich meine, das ist doch auch
das
so.
Haben ja auch alle so ein Geschiss darum gemacht, deswegen warst du
ja, es hat so ein, alle haben so ein Geschiss um diese Perücke gemacht und da können wir doch vielleicht jetzt einfach auch mal darauf eingehen. Also ich meine, wir als Paar haben uns ja ultra krass zusammenentwickelt. Wir haben ja viele, viele Jahre, du als Werbefilmproduzent, ich als Make-up-Artist und so weiter. Also wir haben ja auch echt viele Höhen und Tiefen gehabt. Du super krass gearbeitet, ich super krass gearbeitet. Einfach mal kurz nochmal zwischendurch ein Kind bekommen. Also es war schon echt eine intensive Zeit, muss ich sagen. Mhm. Oder? Du willst gerne etwas dazu ergänzen?
Nee, alles total easy. Nee, ich frag mich gerade, worauf das jetzt hinausläuft.
Ja, und wo wir jetzt heute hier sitzen. Mhm. Also ich finde es so krass, Christian, wie wir uns als Paar weiterentwickelt haben. Als Menschen, als Individuum, aber als wirklich auch als Paar. Du bist jetzt heute ein absoluter KI-Experte, Berater, bist einfach hier bei Jax mit drin. Also das ist so krass, wie wir jetzt zum Beispiel gestern ja schon alleine zusammengearbeitet haben. Ich war im Homeoffice und ich dachte, ja, wenn wir sitzen ein bisschen entspannt zusammen auf der Couch und arbeiten so ein bisschen zu Hause zusammen. Und dann hast du ja abends, nachdem du dann irgendwie, keine Ahnung, ich dich irgendwie 8 Stunden mehr oder weniger nicht gesehen habe, bist du ja zu mir gekommen und so, darf ich dir das zeigen? Das wird eure Arbeit bei Jax Beauty Line so krass erleichtern. Das wird so Wahnsinn. Und dann zeigst du mir halt irgendwie deine Tools, wie du halt die Product Sheets und so weiter und wie du alles entwickelt hast und was wir jetzt halt irgendwie alles weitermachen können und wie viel Arbeit uns das erleichtert und wie krass das ist zu damals, wo ich halt sehr dominant war und wenn wir was zusammen gemacht haben, ich ja eigentlich immer nur gesagt habe, was du machen sollst und wir immer nur zusammengeknallt sind, weil es einfach nicht funktioniert hat. Und das finde ich so schön an uns zusammen, wie krass wir uns zusammen entwickelt haben, wie krass wir jetzt auch miteinander arbeiten können. Also das haben wir ja auch mit dem Podcast gelernt, würde ich sagen, oder?
Das haben wir mit dem Podcast gelernt und aber auch in der gegenseitigen Akzeptanz, wie wir arbeiten.
Mhm.
Also du hattest ja nie einen Chef, eine Chefin, du warst ja nie angestellt, nee, du warst immer deine eigene Chefin. Und ich war eigentlich zu 90% immer in angestellten Verhältnissen.
Und dazu muss man auch noch sagen, ich bin halt so voll der krasse Kreativgeist, ne? Also ich bin ja eher so, wie sieht das aus? Und du bist ja, wie machen wir das?
Ich bin kreativ, das ist mir noch nie aufgefallen.
Ein bisschen,
ne?
Ja, und du bist ja eher so, wie machen wir das? Und jetzt so zum Beispiel heute Morgen, ich meine, klar, das darf man auch immer nicht vergessen. Viele fragen sich ja auch dann so, boah, ist das wirklich geil, zusammenzuarbeiten? Sprecht ihr dann nicht nur noch über Arbeit? Finde ich nicht. Also zum Beispiel jetzt, weiß nicht, eine Woche Lissabon, da haben wir super wenig über Arbeit gesprochen, oder? Da haben wir fast nur über Privates und was wir uns noch wünschen und Kinder und, ne? Aber ich finde es halt im Moment so cool, weil wir halt so coole Themen zusammen haben. Weil wir halt einfach so viele Sachen, auch wenn wir dann zusammen über jetzt KI-Themen zum Beispiel sprechen, da möchte ich jetzt einmal noch ganz kurz drauf eingehen, weil heute Morgen hatten wir im Bett so ein krass spannendes Gespräch.
Mhm.
Und das will ich unbedingt hier einmal im Podcast teilen, weil es passt.
Du meinst darüber, wie gerade so die allgemeine Stimmung Anti-KI ist.
Ja, Anti-KI, weil, und das, die Geschichte, damit man das versteht, muss ich einmal ganz kurz erklären. Ich habe gestern Abend im Bett gelegen, Levi war schon eingeschlafen und ich habe nochmal das Handy genommen und habe ein bisschen auf Instagram rumgedaddelt. Wie nennt man das? Gedoomscrollt. Und dann bin ich plötzlich auf das Account gekommen. Too rich to look bad, Evelyn oder too rich to,
ja,
ich weiß nicht, wir packen, falls es euch interessiert, könnt ihr mich nochmal fragen über Insta oder so.
Ja.
Also auf jeden Fall war ich auf diesem Account und das ist eine 75-jährige Frau, die halt wirklich Hammer aussah und die so gedanced hat und ich habe nicht mehr gesehen, ist es jetzt echt oder nicht. Und ein paar Hinweise habe ich bekommen, wo ich dachte, oh ja, das ist KI und dann wurden die aber wieder zunichte gemacht durch andere Sachen, dass ich dachte so, nee, also da schreiben ja jetzt irgendwie bekannte Leute von mir drunter, hey Evelyn, ich finde dich super cool und wow und mega. Mhm. Und dachte wieder so, okay, also sie muss ja doch echt sein. Und das hat ja diese Diskussion heute Morgen ausgelöst, ja, ist sowas authentisch, sowas zu machen, weil ich dann gesagt habe, ja krass, kann man ja auch eigentlich auch als eine Influencerin buchen, also eine KI-erstellte Person.
Was ja gemacht wird.
Was gemacht wird, das, was in diesem Falle gemacht wird, aber nicht von Jack's Beautyline.
Nee, nicht von Jack's Beautyline, aber das passiert jetzt nicht so irre viel, aber es gibt auf jeden Fall gestandene AI-Influencer, die aktiv von Marken gebucht werden. Aber das ist nicht nur eine Entwicklung der letzten Jahre, sondern das gab es schon vor 10 Jahren. Und da waren die dann aber halt computergeneriert, ein weit höherer, komplexerer Aufwand als jetzt heute. Heute ist der Aufwand ein anderer. Da ist die Komplexität im Hintergrund und nicht handgemacht. Und aber damals war halt 3D generiert und durchanimieren und solche Sachen.
Mhm. Genau. Und dann hat das aber eben unser Gespräch ausgelöst. Können wir sowas bringen? Also kann man sowas machen? Und darüber haben wir gesprochen. Und dann hast du mir erzählt von dem einen Kommentar, was du gepostet hast, wo einmal sich so unfassbar viele Leute darüber aufgeregt haben, dass ja man verarscht wird und das KI, ne, das ist ja Werbung.
KI-Werbung.
Also KI-Werbung, genau. Dass man verarscht wird und dass es ja alles total fake ist. Und dann fand ich es so geil, weil dann haben wir ja darüber gesprochen, wie Werbung schon immer fake war. Ja. Also das wissen wir, die an den Sets gearbeitet haben.
Ja, das ist jedes Mal, also dass dir und auch jedem da draußen wird ja der Algorithmus von allem von so zugeschnitten auf die Interessen. Und meine Interessen sind natürlich klar irgendwie Technik- und KI-orientiert. Und dementsprechend bekomme ich dann auf Reddit, wo ich sehr viel bin, natürlich dann halt auch immer wieder so Subreddits zum Thema KI vorgeschlagen. Und da bin ich auf ein, zwei deutsche Subreddits gestoßen, wo halt auf schlechte Werbung gehatet wird. Also das ist der Sinn und Zweck dieses Subreddits. Und da sind natürlich extrem viele komplett KI-generierte Werbespots vor allen Dingen. Also weniger,
werden da gezeigt.
Weniger Fotoshoots, sondern Werbespots. Und generell die Haltung ist, Werbung war schon immer doof, aber jetzt, wo es mit KI generiert wird, fühle ich mich verarscht. Und da sitze ich halt als ehemaliger Werbefilmproducer einfach da und denke mir so, hä, Werbung hat euch ja schon immer verarscht, wenn ich das jetzt immer mal so sagen darf.
Ja.
So, weil einfach, also wir haben jetzt nicht da am Set gestanden und uns alle die Hände gerieben und gesagt, jetzt verarschen wir mal den Verbraucher. Aber es war halt so komplett Kultur seit Jahrzehnten, dass alles, was da im Bild passiert, ja komplett durchoptimiert ist. Und immer durchoptimiert mit der Technik oder dem Handwerk, was die Zeit dir zur Verfügung gestellt hat. Also,
gib mal so ein paar Beispiele, damit die Leute
paar,
das verstehen.
Ein paar Beispiele, ganz klassisch Beauty-Shoot. Ne? Wenn du irgendwie ein Model gecastet hast für ein Hair-Commercial zum Beispiel, dann waren das natürlich dann schon Frauen, die schon tolles, volles Haar hatten. So Andy
Habe ich auch anders erlebt.
Auch anders erlebt, aber so Andy McDowell-mäßig. Mhm. Oder halt welche, die vielleicht nicht so gutes Haar haben, aber halt eine super gute Telegenität haben oder fotogen sind. Also Alter, einfach toll wirken für die Marke. Und dann war das halt immer so, dass du die gebucht hast und dann hieß es immer so, ja, die kriegt auf jeden Fall Extensions. Das wissen alle, das weiß auch der Kunde, aber wir sprechen ab Set da nicht drüber. So, das heißt also, man hat da schon eine Persona kreiert, die ja gar nicht diese Haarfülle hat.
Ja.
Also erstens nicht.
Aber ich habe fast immer Extensions gekriegt.
Ja, also
bei fast
erstens
jedem
nicht
Shooting.
Durch dieses Produkt. Das ist schon mal das Erste, was du da bewirbst. Und das Zweite, sie selber hat ja gar nicht dieses Haar, was da erzählt wird in
die
der was auch immer.
Vielleicht selber komplett unter 3 Babyvogelhärchen und dann haben wir sie aber aussehen lassen, als hätte die
dann
eine Tonne Haare.
Dann haben Make-up-Artist und Hairstylist und manchmal auch 2, 3 Hairstylists, je nachdem, was es für ein Job ist, je nachdem, was für ein Model es war, je nachdem, was für ein Promi-Model oder AAA-Model oder wie auch immer es war. Da gibt es halt so viele, die halt gar nicht so perfekt sind, also rein optisch jetzt, wie man das halt annehmen mag, die werden halt immer so richtig so dahin gearbeitet und so dieses Dahinarbeiten, das ist halt so dieses Fake, worauf ich hinaus möchte und aber auch was halt Retusche sowohl im Foto, aber auch im Bewegtbild angeht, also wie viel Kunden und Werbeagenturen im Nachgang am Bild noch manipulieren lassen haben, schon bevor es generative KI gab.
Ja.
Also jenseits jeglicher Plausibilität.
Es gibt gar keine, ich würde fast sagen, es gibt gar kein, oder es gab niemals ein Bild, Also das war eine ganz große Ausnahme.
Unbearbeitet also, natürlich gar nicht, nee. Aber es ist ja jetzt nicht nur so, dass du jetzt eine Haut glatt ziehst und so weiter, sondern dass du dann halt auch mal so offensichtliche Falten an der Klamotte wegmachst, sodass die sauberer fällt, dass du natürlich auch die Haut machst, dann, dass du Haare auch in der Postproduktion ein bisschen fülliger machst, dass du mehr Volumen in Augenbrauen reinmachst, dass du
oder
die Wimpern
Mascara.
Nochmal bearbeitest.
Das ist auch so krass, so Beauty-Werbung, ja, wie oft hat man als Make-up-Artist die Produkte gar nicht benutzt, die beworben worden sind.
Ja, das ist natürlich nochmal ein anderer
Aspekt. Das ist
so
krass.
Also wir nennen hier bewusst natürlich keine Marken, mit denen wir zusammengearbeitet haben, aber generell, auf diese Branche gesprochen, also dass ein Make-up-Artist nur die Produkte von dem Kunden, für den wir da produziert haben, benutzt haben, das ist niemals passiert. Also ich habe das nie erlebt.
Ich habe es auch, also wenn wirklich nur ganz wenig. Also das war bei mir schon immer so mein Wertthema, dass ich dann halt auch gesagt habe, so, boah, ich habe jetzt gerade richtig Probleme damit, ne, das jetzt irgendwie so zu faken. Aber es war mir teilweise gar nicht anders möglich, weil ich gar nicht den Effekt hinbekommen habe.
Ja,
und deswegen
du hast nicht den Effekt
ich,
hinbekommen, weil das Produkt auch nicht diese Qualität hat,
genau,
von der gesprochen wird.
Genau.
Aus unterschiedlichsten Gründen. Der Grund kann auch genauso gut sein, dass es auf der Haut dieses Models nicht funktioniert.
Ja, genau. Und das fand ich halt eben so spannend, weil wir nämlich dann darauf gekommen sind, was authentisch ist und was nicht. Und da sind wir ja ganz konkret darauf eingekommen, wo du uns ja auch berätst, bei Jack's Beautyline zu sagen, bitte macht nicht KI-Werbung. Also benutzt keine faken,
keine synthetischen
Menschen, sondern echte Menschen. Und da, und das finde ich total spannend, da würde ich so gerne auch mal eure Meinung zu hören. Also kommentiert super gerne, wo auch immer ihr jetzt hört oder vielleicht auch unter den Instagram-Reels, dass ich gesagt habe, aber das Produkt, also das Produkt, was wir ja bewerben würden, jetzt sagen wir zum Beispiel die Cover Foundation, macht eine so krass schön ebenmäßige Haut bei einer Frau, die zum Beispiel Probleme hat mit der Haut, ja, also Pickel hat oder Pigmentfliegen, Rosazea und so weiter und verbessert die Haut. Und da hast du ja ganz klar gesagt, weil es ging nämlich darum, dass ich gesagt habe, ich möchte mehr die Cover Foundation und Cover Concealer promoten, weil das ja wirklich eine Problemlösung für ganz, ganz viele Frauen da draußen ist, die echte Probleme mit der Haut haben und sagen, boah, Miriam, ich kann die Glow Foundation wie du jetzt gar nicht benutzen, weil ich habe diese Haut noch nicht. Und dafür habe ich ja ursprünglich diese Foundations auch entwickelt, dass ich gesagt habe, ich möchte, dass sich jede Frau auch ohne Make-up gut fühlt in der Haut. Und da, genau, um das jetzt zu den Bogen zu schließen, habe ich gesagt, können wir nicht das sowas mal mit KI erstellen, dass ich meinem Team das zeigen kann, wie ich mir so eine Ad vorstelle, dass man Frauen dahin bekommen kann, dass sie sehen, was das für ein Hautunterschied ist. So, und jetzt kannst du gerne nochmal deine Meinung dazu teilen, weil das finde ich nämlich sehr, sehr, sehr spannend, deine Perspektive darauf, die ich zu 100% verstehe. Und trotzdem ja auch noch sehe, ja, ich will das jetzt einfach mal so
also
stehen
wie
lassen.
Ihr merkt, ist das witzigerweise ein so total emotionales Thema für uns. Ne?
Ja, es ist ein total emotionales Thema.
Weil wir haben so eine bestimmte Brille, durch die wir das sehen. Also die Brille von jemand, der halt seit Jahren Content erstellt hat, also in dem Fall ich. Und jemand wie du, die auch Content erstellt und aber auch gleichzeitig lange in der Branche als kreative Dienstleisterin gearbeitet
Jahre
hat.
Aktiv diese ganze Werbung halt mitproduziert habe.
Dann bekannte Menschen, schöne Menschen noch hat schöner aussehen lassen oder so schön aussehen lassen, wie sie in Natur und das, ich mag jetzt nicht den Menschen abreden, dass es schöne Menschen sind, aber dass sie quasi in Natur gar nicht diese Brillanz haben, wie dann später halt auf diesem Bild.
Einfach echter sind, würde ich mal sagen. Ne?
Echter. Ja. Und ich habe ja viele Unternehmen jetzt in den letzten 2 Jahren halt beraten dürfen. Und da ist natürlich eine der ersten Fragen ist natürlich immer, dann können wir ja auch Marketingmaterial da machen. Und da sage ich dann immer so, ja, dann müssen wir uns ein bisschen von fern halten und erstmal überlegen, was sind denn die Unternehmenswerte, die ihr kommuniziert? Mhm. Also was ist das, was ihr seit Jahren als Marke, ganz unabhängig vom Thema KI, kommuniziert, wofür ihr steht, was ihr seid? Und einer der Unternehmenswerte oder der Top-Unternehmenswert von Jack's Beautyline, aber halt auch von dir, ist Authentizität.
Ja.
So. Und ich finde KI-generierte Werbung erstmal grundsätzlich nicht schlecht. Ich muss dazu sagen, natürlich würde ich gerne sehen, dass all diese Sachen, die damit gemacht werden, von Menschen weiterhin gemacht werden, mit denen ich auch früher am Set gearbeitet habe. Nicht nur, weil ich die alle so gemocht habe und mir das wahnsinnig Spaß gemacht hat, sondern weil das einfach ganz tolle Jobs sind und ich das immer schon toll fand, wie eine Vision gemeinsam umgesetzt wird. Das jetzt einmal stehen gelassen, finde ich es auf der anderen Seite faszinierend, dass das geht. Und gleichzeitig ist es halt auch so, dass so unfassbar viel Content produziert werden muss, dass KI halt auch schon echt eine Hilfe sein kann. Also ich möchte nur mal ganz kurz sagen, als ich angefangen habe, da hast du am Tag wenige Sekunden auf 35 mm Film für eine Werbung gedreht und dann war das nur für den TV-Spot. Als ich aufgehört habe, hatten wir Listen von Content, was am Tag gemacht werden muss. Mhm. Für Film, für Foto, für TikTok, irre, Instagram, in 4 zu 5, 5 zu 4, 1 zu 1, crazy. 9 zu 16. Dann kommt dann noch dieser eine TikToker mit ans Set, dann kommt dann noch dies. Also hättest du jemanden in 2005 die Content-Listen, die wir am Tag produzieren mussten, von 2015 oder 2020 geschickt, die hätten dir einen Vogel gezeigt.
Ja.
Also es ist halt auch die Masse, die produziert werden muss, wo KI dich unterstützen kann. Grundsätzlich sage ich aber, dass es in meinen Augen eine Irreführung ist, zu behaupten, dass ein synthetischer Mensch ein Make-up trägt, was ja faktisch nicht das Make-up von dieser Marke ist.
Ja.
Das heißt also, du erzählst in dem Moment eine Story, wo du behauptest, und das ist in Augen des Werberates und des Gesetzes ist das Irreführung, behauptest du in dem Moment, wenn du dich so schminkst, mit unserem Produkt siehst du so toll aus wie die Person in diesem Bild.
Die gar nicht existiert.
Es war gar nicht euer Make-up und das hat nicht wirklich jemand aufgetragen und es ist auch keine echte Haut. Also finde ich, ist das nicht repräsentabel für das, was das Produkt ist und sagt dann nach wie vor, das passt nicht zu dem Wert Authentizität und deswegen könnt ihr das nicht machen. Andere Marken hingegen wieder, die zum Beispiel... Also da sage ich jetzt nichts Neues, so Fintech-Unternehmen wie zum Beispiel Klarna, das Bezahlsystem, die gehen damit durch die Presse und sagen, wir haben unsere Werbeagentur abgesägt, wir haben unser Callcenter abgesägt, also nur noch KI, KI, KI. Und die haben auch halt eine Bildsprache, die sehr wild und kreativ ist. Und die haben dann auch gesagt, ja, das machen wir halt alles nur noch mit KI. Aber da ist das ja dann auch nicht so schlimm, weil kein Fintech-Unternehmen der Welt hat ja als Top-Wert Authentizität. Es ist ja nicht so, wir sind die authentische Bank, ne? Sondern wir sind die Bank, die ihr vertrauen könnt. Bei uns könnt ihr euch sicher fühlen und so. Und dann ist ja dann einen synthetischen Menschen dieses Bild reinstellen, ist ja dann auch in dem Sinne keine Irreführung.
Ja.
Und da differenziere ich halt ganz stark und ich mag halt und mich nervt schon, das ist schon sehr so dieses Sentiment online, wie Leute immer sagen, ja, das ist mit KI gestellt und ich habe das erkannt und ich weiß, wie ihr mich an der Nase rumführen wollt und deswegen will ich euer Produkt nicht haben. Ich verstehe das Gefühl dahinter. Das habe ich dir heute Morgen auch erklärt. Ich verstehe das Gefühl dahinter, weil auf Social Media oder in der Medienwelt wirst du als Konsument eh schon damit behämmert, wie du zu sein hast, was Schönheit bedeutet und so weiter. Und das ist für viele Menschen, die gucken sich das an und sagen, boah, das fühlt sich für mich unerreichbar an, so auszusehen wie diese Frau und wie dieser Mann. Und wenn du jetzt noch eine synthetische Figur dahinstellst, dann machst du es ja noch unerreichbarer.
Ja.
Also das Gefühl dahinter verstehe ich. Aber auf der anderen Seite denke ich, dass die Technik ruhig genutzt werden kann, aber mal ganz davon abgesehen, dass es laut dem EU-AI-Act Pflicht ist und bald auch verbindlich sein wird ab August, muss man kommunizieren, dass es mit KI gemacht wird. Man muss sich gut überlegen, welche Messages man mit KI-generierten Inhalten generiert und man muss halt auch auf den Backlash aus der Community von den Kunden, darauf muss man auch eingestellt sein und darf sich da nicht wundern. Also muss man nicht nur, weil die Technik da ist, sie einfach einsetzen, sondern man muss sich auch gut überlegen, warum machen wir das? Was exakt unsere Kommunikation machen wir damit? Und können wir damit leben, wenn es in der Community nicht gut ankommt?
Bevor wir weitermachen, möchte ich euch auf ein ganz tolles Tool bei Jack's Beautyline hinweisen, womit ihr wirklich bis zu 20% auf eure Beauty-Routine sparen könnt. Wir haben ja viele tolle Produkte mittlerweile im Sortiment über Skincare, Pflanzenstammzellenbasis, die Make-ups, die tollen Lidschatten, die ganzen Pinsel. Und ihr könnt jetzt in unserem Set Creator euer perfektes Set zusammenschnüren und bis zu 20% sparen. Also je nachdem, wie viele Produkte ihr in eurem Warenkorb habt, umso mehr Rabatt bekommt ihr und das dauerhaft. Probiert es einfach mal aus. Wir haben auch die kostenfreie Farbanalyse, die Make-up-Artists, die euch beraten können. Also ihr solltet bei uns fündig werden und dadurch wesentlich weniger Fehlkäufe generell machen. Und jetzt geht's weiter mit dieser Folge. Aber ich finde auch, es ist schon wirklich krass, wie gehatet wird darauf, ja, das ist ja eh nur mit KI erstellt und so weiter. Also dieser Fake-Effekt wird ja quasi sehr stark angeprangert. Und das ist ja das, was du gerade auch gesagt hast oder das, was wir beide sagen. Es wurde vorher schon so unfassbar viel gefaked. Also ja. Es war unglaublich, wie viel gar nicht so war, wie dann der Konsument denken sollte. Und ich finde aber auch gleichzeitig das, was du gerade nochmal gesagt hast, und das finde ich auch ganz spannend, da bin ich auch sehr gespannt, was Nina Klein zu gerade sagt, ist eben die Veränderung, wir können es eh nicht aufhalten. Also ja. Es ist ja eh gerade so ein mega, mega, mega Hype und das haben wir ja schon mit vielen anderen Dingen in den letzten Jahren erlebt, dass dann halt so plötzlich so ein krasser Peak, weil es jetzt gerade so neu und bla bla, aber es wird ja normal sein. Also irgendwann wird ja KI oder diese ganzen Tools, mit denen wir arbeiten, vollkommen normal sein. Das wird so sein, wie jetzt heute wir eine WhatsApp-Nachricht verschicken und wir das hätten wir uns früher niemals hätten vorstellen können. Ja, also 100%. Ich stand in der Schule, musste abgeholt werden und musste an so ein Auto, an so ein Telefon gehen und noch 30 Pfennig reinschmeißen, um meine Mutter anzurufen.
Damals war ein Krieg.
Nein, also, come on.
Musste ich Christian, da ein paar Öre in das Telefon
guck mal, und das sagst du jetzt. Damals nach dem Krieg. Es war ja Fakt. Ich war da schon ja, keine Ahnung, 10 Jahre alt oder sowas. Oder wie alt, als das noch war mit den 30.
Ich scherze auch nur, aber aus den Augen von Generation Alpha, unserer Kinder, ist das halt eine Nachkriegsgeschichte.
Aber genau das meine ich. Ja. Das hört sich jetzt an wie eine Nachkriegsgeschichte. Und das ist eben, ich bin ja jetzt auch nicht 85. Ne? Also, und das finde ich halt so spannend daran, dass jetzt gerade alle aufschreien, ganz viele Leute und wir denken so, oh, die KI macht alles kaputt und das ist so gefährlich und so weiter. Und es wird für unsere Kinder, wenn die groß sind, das Normalste sein, dass sie mit diesen ganzen KI-Tools arbeiten. Und da, also wie gesagt, da könnten wir jetzt eine ganze Podcast-Folge draus machen. Wir haben ja jetzt gleich Nina Klein hier zu
Da könnten wir eine ganze Podcast-Folge draus machen und auch abschließend zu dem Thema will ich auch nur sagen, es ist absolut richtig, das Negative und das Positive zu betrachten. Aber es rein negativ zu betrachten, killt auch die Unterhaltung. Ja. Wenn wir offen auf so eine Thematik zugehen, führen wir auch produktive und konstruktive Unterhaltung darüber, was der positive und der negative Outcome sein kann. Wenn wir uns aber nicht damit auseinandersetzen und die Unterhaltung blocken und sagen, das machen wir nicht, das wollen wir nicht und damit will ich nichts zu tun haben und darüber will ich auch nichts hören, dann blockiere ich auch komplett mein eigenes Verständnis, wie wir als Gesellschaft damit umgehen, gibt es vielleicht doch positive Aspekte darum und so weiter. Und
ich finde halt auch, dass man ja alles positiv und negativ einsetzen kann. Und dass ich zum Beispiel jetzt empfinde, dass wir gerade mit KI die sehr, sehr positiv einsetzen. Also vielleicht auch für euch nochmal an dieser Stelle, weil viele Themen, die mit KI sind, also wir haben ja jetzt einmal in einem Video eine KI-Stimme eingesetzt, das wurde total gehasst, die Leute sind alle durchgedreht. Und dann andererseits haben wir jetzt auch wieder dieses Ich-bin-schön-Video, wo man halt eben, wo wir uns alle, also wo diese Menschen sich die Masken von der Haut ziehen und darunter das wahre Gesicht ist, das wurde ja geliebt, das haben die Leute ja abgefeiert. Das heißt, man kann es positiv und negativ einsetzen und es kommt auch ganz auf die Stimmung an der Menschen.
Ja, es kommt komplett auf die Message an.
Und es kommt auf die Message an, das meine ich.
Was du behauptest mit diesem Video.
Genau, und finde ich, wenn man mit KI eine positive Message, eine positive Veränderung bringt, dann ist da nichts gegen einzuwenden. Zum Beispiel jetzt in unserem Fall in der Firma, was du jetzt gerade auch für uns wickelst, einfach der ganze Kommunikationsfluss ist halt viel, viel einfacher. Oder zum Beispiel, wenn ihr eine Anfrage stellt an unseren Kundenservice mit einer ganz spezifischen Inhaltsstofffrage, können die Mädels halt einfach viel schneller und präziser darauf antworten, weil ihnen diese Informationen schneller zur Verfügung stehen, als wenn sie jetzt irgendwie noch halb durchs Office oder noch jemand anrufen müssen und so, sag mal, was ist denn da drin? Ach ja, ich muss noch mal im Labor anrufen und fragen. Also diese ganzen Informationen, das ist einfach eine so krasse Arbeitserleichterung und macht halt eben vieles in vieler Hinsicht besser. Und trotzdem möchte ich noch mal ganz klar erwähnen, dass wir keine Menschen durch KI ersetzen. Also es wird niemals unser Kundenservice durch eine KI ersetzt, weil wir kriegen halt auch bei Jack's Beauty Line unfassbar viele sehr emotionale E-Mails, ja, also wo Menschen ja wirklich ihre Story, ihren Leidensweg mit uns teilen, was sie für eine Veränderung zum Beispiel jetzt in ihrem Leben erreicht haben, wie viel besser ihre Haut geworden ist. Viele Frauen, die eben auch dadurch, dass wir ja einmal im Jahr diese Krebs dass wir den Brustkrebsmonat mitmachen, dass sie halt da ihre Stories teilen, wie diese Produkte sie auch in dieser schweren Zeit begleitet haben. Und das wäre katastrophal, wenn das jetzt von einer KI beantwortet werden. Da
wollen sich meine Fußnägel auf, wenn ich darüber denke,
also,
dass dann da so ein
furchtbar, das wird natürlich alles von unseren wundervollen Teammembers bei Jax irgendwie beantwortet. Und da sitzen Menschen, die natürlich auch mit der Geschichte von Jax wachsen und auch verstehen, dass wir eine Brand sein wollen mit Haltung und dass da wirklich was hintersteht. Und wie gesagt, ich glaube, um das jetzt hier einmal so abzurunden, ich glaube, wir dürfen nur nicht so ängstlich sein, dass Dinge etwas kaputt machen. Ja, also einfach an die Menschlichkeit, an die authentische Menschlichkeit zu glauben und zu sagen, so, ich weiß, was ich kann. Und das ist ja, glaube ich, auch das, was meinen Weg jetzt
dass
zum Beispiel
wir als Gesellschaft das auch regulieren.
Ja, ja.
Dass wir jetzt nicht komplett den Tech-Lords ausgeliefert sind, sondern dass wir ja auch entscheiden, was wir nutzen und was nicht.
Ganz genau.
Und wir ja auch mit unserer Stimme, wenn wir der Meinung sind, dass uns bestimmte Inhalte, KI-generierte Inhalte oder Abläufe nicht gefallen, dann können wir auch unsere Stimme erheben. Ne? Und also das funktioniert ja.
Mhm. Also um jetzt zu unserem Gast zu kommen, ich habe ja wirklich viele Jahre als Make-up-Artist gestartet, haben wir am Anfang erzählt, so haben wir uns ja auch beide kennengelernt und wir haben uns massiv entwickelt, aber auch meine liebe, wundervolle Make-up-Agentin, meine damalige Make-up-Agentin Nina Klein, mit der ich 8 Jahre quasi meine ganze Karriere zusammen aufgebaut habe, ist heute hier und spricht mit mir nämlich darüber, wie sich unsere Karrieren verändert haben, wie sie sich verändert hat, wie die Branche sich verändert. Und ich freue mich sehr, dass sie da ist. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dieser Folge und vielen Dank, Christian. Liebe Nina, wir haben jetzt gesagt, wir müssen jetzt einfach mal anfangen, weil sonst verpulvern wir hier unser ganzes Gesprächsmaterial, weil wir haben uns jetzt relativ lange nicht gesehen. Also wir haben uns immer mal wieder gesehen.
Ja.
Aber ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen in meinem Glowcast.
Danke.
Wie geht's dir heute?
Gut, ja, diese Woche war ich leider so ein bisschen krank. Insofern ist es auch nochmal, man hört es sicherlich noch so sehr nasal. Aber
du siehst traumhaft aus.
Ja,
und ich muss
dir
auch sagen, ich finde, du veränderst dich gar nicht.
Oh, das ist süß.
Also guck mal, als ich bei dir angefangen habe in der Agentur, war ich 25, jünger. Viel jünger.
Wir waren alle jünger natürlich.
Ich war richtig jung. Also vielleicht einmal diese Geschichte muss ich einmal erzählen, weil ich erzähle sie ja in sehr vielen Interviews, aber habe sie, glaube ich, noch nie so im Glowcast erzählt. Ich habe in Los Angeles meine Ausbildung zum Make-up-Artist gemacht. Mhm. Dann bin ich ja zurückgekommen und hatte halt eben so dieses Make-up-Schulen-Portfolio. Ne? Also was man dann für diejenigen, die das jetzt so gar nicht kennen, da experimentiert man mit Strasssteinchen und mit Federn und man macht ja so wirklich so furchtbare Make-ups.
Das ist so relativ old-fashioned war das eben.
Total.
In allen Ausbildungen waren ja, also ich glaube, es egal, ob jetzt Los Angeles oder hier,
egal
diese
wo.
Mappen waren immer fürchterlich.
Die waren fürchterlich, aber es war halt so wichtig, dieses Portfolio zu haben und da hat man ja auch richtig viel Geld investiert. Ne? Weißt du noch, wir haben doch immer bei Hauk, wie heißt das nochmal, diesen Verleih,
wo wir diese Portfolios
haben machen lassen und immer wahnsinnig viel Geld investiert haben.
Total.
Um das
alle
dann,
Prints auch noch, ne? Print war ja dann auch noch so teuer damals. Ja.
Genau, alles geprintet. Ja. Ne? Dann war das halt irgendwie so diese Mappe. Und ich weiß noch, wie stolz ich war, dass ich halt so meine ersten Arbeiten gemacht hatte als Make-up-Artist, die wirklich heute rückblickend wirklich katastrophal waren. Aber man ist ja in dem Moment dann so stolz und man ist ja auch in diesem Moment, dann ist es das Beste, was du gerade dir überhaupt vorstellen kannst, also was du so im Kopf hast. Und ich weiß noch ganz genau, wie ich mich bei sämtlichen Agenturen beworben habe und mir haben alle abgesagt und
mir gar nicht so bewusst damals.
Nee, deswegen, es haben wirklich alle abgesagt. Und ich weiß noch ganz genau, wie ich mich dann bei dir beworben habe und ich bin dann zu einem Bewerbungsgespräch gekommen und dann hast du mir eigentlich sehr deutlich gesagt, dass meine Arbeiten noch nicht gut genug sind, aber dass du ein Potenzial in mir siehst und mich deswegen gerne als Springerin einsetzen würdest. Ja. Also das war ja so der Start. Und du hast mir damals eine Sache erzählt, die ich bis heute allen Menschen weiterempfehle.
Jetzt bin ich gespannt.
Und zwar hast du mir gesagt, so der erste Eindruck zählt. Und das, was du ablieferst in dem Moment, bleibt in den Köpfen der Menschen hängen.
Ja.
Und das, was ich damals viel zu früh an wirklich große Agenturen, ich habe mich ja überall auch in Paris oder keine Ahnung was wo beworben, also ich war ja schon immer so eine Großdenkerin, habe einfach mal probiert. Aber da hast du mir dann damals gesagt, so, du musst erstmal dein ganzes Portfolio und dein Standing und das, was du bist, erstmal reifen lassen und dich selber finden, bevor du so rausgehst und dich direkt platzierst.
Naja, oder so Step by Step, ne? Nicht gleich bei den Größten gleich anfangen. Also man hat ja nur so One Shot.
Und das fand ich so ein Megatipp von dir, weil das war wirklich so hilfreich und das ist auch bis heute das, was ich immer denke, so erstmal zu schauen, wie kann ich mich jetzt weiterentwickeln und dann auch das, was du mit mir am Anfang gemacht hast, mich erstmal auf alles Set zu stellen, mich an, weißt du, so an die ganzen Make-up-Artists ranzuhaften, ne, dann mit Jochen Paas, die ganze Perückenphase und Haarphase, ne, wo ich auch noch nicht so gut drin war. Und du hast halt so krass was in mir gesehen, wo ich dir bis heute so dankbar für bin, dass du halt mir diese Chance gegeben hast, einzusteigen, obwohl ich noch nicht da war und obwohl ich noch nicht irgendwo so unter den Top-Make-up-Artisten war. Aber wir sind ja da zusammen hingewachsen.
Ja, genau. Danke für die Wertschätzung. Aber ich denke auch, das macht sicherlich meine Agentur auch aus, immer diese Potenziale von null aufzubauen. Also ich habe wahnsinnig viele Artists von 0 auf 100, sage ich mal, so begleitet. Total. Und das macht mir auch nach wie vor immer noch am meisten Spaß, muss ich sagen, dieses Potenzial zu sehen. Aber natürlich auch zu sehen, der andere muss es ja auch fühlen. Also das Potenzial zu sehen ist ja das eine, aber wie der andere das dann fühlt, das ist ja auch nicht immer so. Ne? Man kann sich dann auch wieder täuschen. Aber das ist für mich auch jedes Mal das Größte, wenn es dann aufgeht und wenn man die einzelnen Schritte miteinander begleitet. Das schweißt ja auch extremst zusammen und entspricht auch auf jeden Fall meinen Werten. Ne? Von Langfristigkeit, von Kontinuität und ja, und auch vom kreativen Prozess, den man ja zusammengeht und dadurch auch ganz anders die Höhen und Tiefen der Karriere auch zusammen durchsteht.
Total.
Also das,
und heute wollen wir auch super gerne mal so ein bisschen darüber sprechen. Also wir sprechen definitiv noch ein bisschen über die Vergangenheit, weil ich glaube, das sind so ganz spannende Themen. Ne? So wie,
das ist ja auch was, emotional für uns.
Ja, so, und wie war es damals und wie ist es heute? Und ich glaube aber auch, dass das ja auch der größte Aufhänger für mich war, ich bin ja als Make-up-Artist gewachsen und war darauf angewiesen, als Make-up-Artist Jobs zu machen. So. Und dann habe ich ja irgendwann angefangen mit meinen Stores, mit meinen Pinseln. Ne, das war ja bei mir so immer schon so drin, ich will irgendwie unternehmerisch noch weiter mich weiterentwickeln und größer werden. Und jetzt habe ich diese Brand. Also das ist ja auch alles nicht so 100%.
Wie kam es eigentlich zu der Initialzündung mit dem Pinsel? Habe ich mir vorher nochmal gefragt, als wir hier so in deinem Imperium da durchgelaufen sind. Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Ich weiß noch ganz genau diesen den Store natürlich im Prenzlauer Berg, aber dass es schon immer so im Hintergrund war, dass du natürlich groß, also bekannt und dass du groß hinaus möchtest, es war von Anfang an natürlich auch einer deines Drives, was es ja dazu auch benötigt. Ne? Also wenn man mit dem nicht am Anfang startet, wird man das auch überhaupt gar nirgends hinbringen. Das ist ja zu hart, die Anfangszeit als Make-up-Artist, sich da zu beweisen. Aber ich habe vorher nochmal so gedacht, wann war es eigentlich dann so mit den Pinseln?
Genau, also es gibt ja so mittlerweile so fast so zwei Geschichten. Das ist immer so ganz interessant, weil ich da auch echt oft drüber nachdenke. Weil es gibt einmal die Variante, ich war Make-up-Artist und habe dann eben auf diesen ganzen Sets gearbeitet und es waren wirklich, alle hatten die gleichen schwarzen Pinsel. Also alle hatten eigentlich MAC Cosmetics-Pinsel.
Genau.
Ne? So. Und alles war ja Echthaar. Und ich hatte dann halt ja schon immer so das Thema, dass ich gesagt habe, irgendwie komisch, alle malen sich die Pinsel mit irgendwie so Nagellacken an oder sowas, sah dann auch nicht so schön aus. Und bei mir war es ja immer schon ein bisschen so dieser Drang, etwas so noch schöner zu machen, etwas zu verbessern, so etwas aufzuhübschen. Und deswegen kam ich ja irgendwann auf die Idee in meinem kleinen Store da im Prenzlauer Berg, dass ich gedacht habe, hey, das wäre so cool, wenn man diese Pinselstiele unlackiert bekommt, man sich die selber bemalt und dann hast du quasi für jeden Person, die du schminkst, weißt du, das ist der Pinsel, weil ich wollte die natürlich nicht immer wechseln.
Ja.
Das heißt, dann
auch
hast du dann
aus Professional Sicht,
aus
so
Professional
Set,
Sicht
Set.
War das
ja,
voll.
Ja.
Ne, so diese so einerseits natürlich auch so eine Augenweide, wenn du dann natürlich dann irgendwie deinen Make-up-Platz aufgebreitet hast. Du hast ja immer in der Mitte eigentlich deine Pinsel liegen und dann außenrum stehen die ganzen Produkte. Und da habe ich auch schon immer gedacht, ne, so ich hatte meinen eigenen Store und ich fand das so total komisch, dass ich dann irgendwie die ganzen MAC-Pinsel repräsentiert habe.
Ja.
Und so kam das, glaube ich, so unterbewusst. Also ich glaube, ich habe es niemals als eine Brand geplant gehabt. Damals war wirklich erstmal so für mich, Und ja, dann fingen ja an, andere Make-up-Artists, oh, das finde ich ja toll, das hätte ich auch gerne. Und dann wurde es ja so ein bisschen größer. Und die andere Geschichte ist aber auch die, und da muss ich auch echt sagen, das ist business-wise wirklich die größte Entwicklung auch gewesen, dass es ja nur Echthaarpinsel waren, die alle aus diesem Eichhörnchenschwanz bestanden haben. Also diese ganzen großen Puderpinsel, das waren, und da sind die ganzen Tiere für gestorben. Ja, ja. Und dann habe ich auch irgendwann gesagt, so in meinem Store war es ja auch, ne, es ging ganz viel um die Nachhaltigkeit oder auch zum Beispiel die Inhaltsstoffe. Und da habe ich doch immer gesagt, so, boah, es wäre so toll, wenn es die Make-up-Pinsel in gutem veganen Haar gibt. Ja. Und da war doch damals noch die Firma Leonardi, ne?
Ah,
weißt
ja,
du noch?
Stimmt.
Mit der tollen Frau Leonardi, die mit 95 noch immer zu uns gekommen ist und dann ihre Pinsel ausgebreitet hat. Und das ist jetzt neu. Ja. Und die hat ja dann echt so auch so ein, ja, eigentlich wie du ja auch so etwas so in mir gesehen und hat gesagt, so, ja, Frau Jax, wir können das für Sie machen. Wir würden, und das war ja ein Aufwand, ja, was man sich da, wie man sich das vorstellen muss, ist ja. Und die haben aber dann hinterher gesagt, so, nee, wir machen das für sie, ne? Und sind ja auch mit uns wahnsinnig groß geworden.
Ja,
aber
war
das
so eine glückliche
war der Ursprung.
Fügung, ne? Das braucht man einfach so, also dass es auch wieder zum nächsten geht.
Ja, total. Ja. Und ja, und dann auch, ne, um jetzt nochmal so auf diese Story, wie verändert sich auch gerade die Branche? Weil ich muss halt sagen, ich meine, ich bin ja, du bist als jetzt heute Coach und wirklich auch eine Person, die Menschen beratet, wie kann ich halt mich weiterentwickeln, wie kann ich halt irgendwie auch mein Business weiter aufbauen. Ich bin einfach sehr dankbar gewesen, dass ich damals in der Corona-Pandemie diese Pinsel hatte, weil es war ja für alle alles weg.
Ja, das
und
war
dann,
ein krasser Schock.
Es war
also
so
im Nachhinein
krass,
eigentlich noch so, war das wirklich verrückt, da von heute auf morgen, dass da gar niemand mehr, also keine Produktion mehr stattgefunden hat.
Kannst du dich daran erinnern, wie der Moment war, wo du dann so von diesem Lockdown, also wie war das auch für euch in der Agentur?
Ja, das werde ich nie vergessen. Wir sind eigentlich alle, wir hatten da unser Team-Meeting, wir haben ja immer am Anfang des Jahres ein Team-Meeting gehabt und es waren ja damals auch noch 8 Mitarbeiter, ne? Und dann kam die Info und alle sind schon so mit ihren Laptops und mit ihren ganzen Monitoren und sonstigen Sachen vom Büro nach Hause ins Homeoffice gekommen, so in unserer Nachbarschaft. Wir haben so ein Ladenlokal als Büro. Und da haben wir das immer so beobachtet und wir dachten so, oh, what the fuck, also was ist jetzt, ist ja wirklich verrückt. Und bei uns war schon vorher Homeoffice möglich, also bei uns war das gar nicht so ein großer Unterschied. Jeder hatte sein Telefon schon zu Hause. Wann immer er von zu Hause aus arbeiten wollte, war das damals eigentlich schon für uns kein Thema. Deshalb war so die Veränderung, also ja.
War jetzt nicht so gravierend,
nicht so groß,
aber,
ne? Aber
das ganze
dann
Business
wirklich, ja, aber dass dann wirklich keine Produktion mehr stattgefunden haben von also heute auf morgen, das war wirklich ein großer Schock. Und ich meine, der Schock ist ja auch noch bei allen drin, das muss man einfach auch noch sagen, ne? Das schwierig.
Es hat sich viel verändert.
Es hat sich wahnsinnig verändert und die Kapazität, also die Leute werden schon jetzt mürbe und das für die Make-up-Artisten, also im Nachhinein nochmal Hut ab, in Wahnsinn. Welchen Konditionen man da am Set hat überhaupt antreten können. Also wie viele Tests, wie viel, also den ganzen Tag
Masken,
mit der Maske und nochmal und reisen, ja, nein, und jeder denkt eher unterschiedlich. Ne? Das war natürlich auch. Also für die Artists, aber man hat ja auch gar keine Wahl gehabt. Es gab ja so schnell gar nicht keinen Plan B. Jeder ist selbstständig, muss gucken, wie man da auch sich weiterhin positioniert. Aber klar, viele...
Kannst du dich so an so richtig absurde Sachen erinnern? Weil ich habe eine Sache, die fällt mir gerade ein, noch von Christian, der eine Produktion mitbetreut hat, wo die Make-up-Artistin vor der Kamera saß und gezeigt hat, wie sich die Protagonistin selber schminken muss, weil sie nicht am Set sein durfte.
Ja,
also solche Sachen gab es.
Genau, das habe ich auch oft gehört. Es war komisch, das war bei uns gar nicht so der Fall. Nee, wir haben eben dann wieder
bei
angefangen.
Bei euch ganz oder gar nicht.
Ja, ganz oder gar nicht. Aber so dieses Remote oder dieses über Video, das war dann gar nicht so der Fall. Nee.
Und, aber vielleicht kannst du ja einmal so ein bisschen erzählen, weil das ist natürlich auch so spannend, ne, zu erfahren, wie entwickelt sich jetzt gerade alles, ne? Weil ich meine, wir haben jetzt einerseits die Corona-Pandemie, das war schon der mega krasse Schocker, dann sind wir aber ja da irgendwann raus und dann kam ja jetzt diese KI-Lawine, die ja auch wirklich in der Branche alles verändert. Also wirklich, wie viele Leute, also wie empfindest du das wirklich? Weil ich bin ja jetzt so tatsächlich so nur noch teils drin. Ne? Wir buchen ja auch Make-up-Artists hier, die mir dann auch mal wieder Feedback geben und so weiter. Ich stecke jetzt nicht mehr so tief in der Branche drin, also ich bin nicht mehr darauf angewiesen. Aber wie ist die Stimmung gerade allgemein in der Branche?
Ja, die Stimmung ist eben seit Jahren wahnsinnig verunsichernd. Also es ist eigentlich jetzt seit der Pandemie ein Überlebensmechanismus. Ne, und man weiß ja selber, manchmal macht man es besser, manchmal macht man es schlechter. Und das Thema Inner Work, Inner Development ist natürlich, also finde ich, das Entscheidende. Ne? Ich merke ganz genau, wer beschäftigt sich mit sich, wer setzt sich auseinander, wer hat einen Coach, wer ist anders wieder an sich angebunden. Also dieses Zurückziehen. Hat er so krass stattgefunden. Damit ist ja dann auch so ne, der Bezug zu dir, der Bezug zum anderen und zum, zum Vertrauen generell in die Branche oder in sein Tun so ins Schwanken gekommen. Und das finde ich viel schlimmer noch, wie jetzt die KI, also sage ich jetzt mal abgesagt, so, hauptsächlich wie der Mindset sich von den, also das ist wirklich, jeder geht da seinen individuellen Weg. Und jeder hat unterschiedliche Ängste oder unterschiedliche Zuversicht. Das verändert dann schon auch die Kreativität. Also man merkt ja auch, die Kreativität ist so lame geworden. Also in unserer Branche jetzt, finde ich, so international auch gesehen, bis sich da wieder neue Trends, neue Bildsprachen, also auch durchsetzen jetzt neben KI, ne? Ist ja ein krass zäher Weg, weil wirklich alles erstmal so lahmgelegt wurde.
Aber hast du denn auch das Gefühl, dass die Leute wirklich wie in so einer Schockstarre oder wie heißt das, so, ne? So, genau. So, dass sie so wie so eingefroren sind, dass sie denken, ja, ach, dann mache ich es jetzt gar nicht mehr.
Ja, oder das Geld schiebt sich jetzt halt gerade zu sehr vor, ne? Vor die Kreativität. Das finde ich das Schlimmste an allem, weil wir haben immer durch die Kreativität und durch die Schöpferkraft, Visionskraft unser Geld verdient. Das Geld kommt dann automatisch. Aber jetzt ist es zu sehr auch berechnen geworden im generellen Selbstständigsein. Was bringt Geld? Was muss ich machen fürs Geld? Also und das war also für mich jetzt, ich mache das ja schon seit über 25 Jahren, auch noch nie unter Antriebsfeder. Also klar, möchte man immer in seinen unterschiedlichen Karrieresteps auch mehr Tagessatz, mehr Geld, mehr Jahresumsatz verdienen. Oder man muss sich ja auch dann um die Altersvorsorge noch als Selbstständiger ja auch kümmern. Aber das ist jetzt wirklich, finde ich, also in den letzten 3 Jahren hat sich das total bewegt, was für mich, oder gedreht, was für mich als Agent auch schwierig ist. Also das ist dann wirklich nochmal, jeder geht nochmal, ne? Individueller so abzuholen.
Ja. Also vielleicht, damit wir auch die Leute nochmal so ein bisschen mehr abholen, ne? Damit man auch so ein bisschen versteht, weil jetzt natürlich viele nicht in dem Bereich irgendwie selbstständig sind oder sich darin auskennen. Aber zum Beispiel in meiner Zeit, als ich angefangen habe, und ich glaube auch, davon sprichst du ja auch, ne? Haben wir unfassbar viele Test-Shootings gemacht.
Ja, Wahnsinn.
Gemacht, ne?
Also, du konntest es nicht machen. Also das ist ja, das meine ich eben. Also Kreativität ist ja die Source von allem.
Genau.
Also,
und das war auch das, wovon ich richtig, also Test-Shootings nur erklärt, ist wirklich eine freie Produktion, die man eigentlich macht, wirklich mit einer Vision, eine tolle Fotoproduktion zu machen oder auch eine Filmproduktion oder sonst irgendwas. Aber eigentlich verdient niemand, also nee, es verdient niemand daran was. Nicht eigentlich, sondern es verdient niemand an einem
Invest.
Das ist
ein
Invest. Und auch etwas, wo wir damals gesagt haben, das machen wir für unser Portfolio, ne? Damit man halt noch bessere Jobs bekommt, dass man so ein bisschen auch seine Arbeit repräsentiert. Also man muss sich das so vorstellen, wirklich, man füllt sein Buch mit schönen Bildern, damit man eben die bezahlten Jobs bekommt. Und Testshootings waren...
Naja, um auch seinen eigenen Signature überhaupt umsetzen zu können und darbieten zu können. Als Make-up-Artist musst du ja oftmals dann in das Konzept der anderen reinarbeiten. Mhm. Und das war natürlich, als Make-up-Artist hat man es ja dann auch drehen können. Ne, mit der
eigenen Produktion. Das finde ich ist nämlich auch nochmal so ein ganz wichtiger Punkt, damit man sich das vorstellen kann, weil viele denken ja, wow, der Make-up-Artist-Job, das ist ja so kreativ. Aber in 90% der Fällen der bezahlten Jobs machst du 1:1 das, was dir vorgegeben wird. Mhm. Und da bist du ja nicht mehr, dass du sagst, du kannst mitkriegen. Es gibt diese Jobs, aber nicht, würde ich sagen, jetzt so am Anfang, wenn du einsteigst.
Nee, im
und
oberen
so
Level wirst du eben dazu geholt, damit du kreierst.
Damit du kreierst, genau. Und dafür müssen wir ja diese ganzen schönen Fotoshootings oder diese Testshootings, wie man nennt, machen. Und ich habe sie geliebt. Das war einfach das Größte für mich. Das war für mich immer viel mehr wert als jeder bezahlte Job, weil ich es halt einfach so ja, da konnte ich mich halt ausleben. Und das meinst du auch wahrscheinlich, ne, dass das halt sehr stark zurückgegangen ist,
total,
oder?
Total, absolut. Dieser zusätzliche Aufwand, das zusätzliche, also die Energie ist aber auch oftmals nicht da. Ich kann es auch total verstehen. Ne? Das ist so kräftezehrend gewesen, die Zeit, also für den Make-up-Artist, wirklich durch die ganzen unterschiedlichen Bestimmungen durchzugehen, sich immer wieder zu adaptieren, immer wieder der Gefahr auszusetzen, immer wieder mit den eigenen Existenzängsten sich auseinanderzusetzen. Das ist nicht zu unterschätzen. Also, ja, und natürlich auch für uns als Agentur genauso. Ne? Wir sind ja auch diese unterschiedlichen Phasen durchgegangen von Existenzangst. Ich meine, es war damals, da waren meine Fixkosten noch extrem hoch. Da plötzlich von 100 auf 0 Einnahmen zu gehen, ist natürlich auch, also ist ja genauso beängstigend gewesen. Und so ist es auch für jeden Einzelnen. Also, aber dieses trotzdem das Intrinsische als kreativer Mensch, also man kann es eigentlich nicht tun. Mhm. Und das ist so ein bisschen schade, dass das eigentlich nicht so, natürlich immer noch, ne, aber ich kann so sehen, die jetzt nach wie vor die anfangen, die haben oftmals diesen Drive noch mehr. Und es resoniert dann auch ganz anders, dass die eigentlich noch viel schneller andere Karrierestufen vielleicht auch überholen, nur weil sie eben diesen Drive da auch oder diesen Spirit der Kreativität auch nochmal ganz anders nach außen verkörpern.
Ja. Erzähl mal so ein bisschen von dir, wie sich das dann für dich verändert hat. Ne? Also weil ich weiß ja auch bei dir, du warst ja auch schon immer jemand, der dann noch ganz viele Sachen nebenbei gemacht hat und immer auf diese ganze Thematik auch Kreativität, sich ausleben. Ne? Und jetzt hast du ja auch tatsächlich sogar ein Buch rausgebracht. Ich erinnere mich auch immer an deine Magazine, die du noch gemacht hast. Also es gab so viele schöne Sachen, die du gemacht hast. Ja. Erzähl mal so ein bisschen von dir, damit man dich auch nochmal so ein bisschen besser kennenlernt. Was ist dein Antrieb und was hat sich jetzt vor allem auch für dich auch so verändert seit der Corona-Pandemie?
Gut, ich meine, als Agentin oder die Agentur jetzt für Make-up-Artisten und Stylisten, die habe ich ja jetzt seit über 25 Jahren.
Wie kam es denn dazu? Da muss ich dich jetzt mal zurückfragen, das weiß ich nämlich auch gar nicht.
Habe ich neulich nochmal mit Nadine auch überlegt, ob du schon am Anfang an dabei warst in der Initialgeschichte, aber du bist, glaube ich, ein bisschen später dazu gekommen.
Ich bin ein bisschen später gekommen, also du hattest schon einige Artists.
Ich habe ja einen Marketing-Background, bin aber durch Umständen irgendwann mit Mitte 20 bei der Maske in Köln, bei der Make-up-Maskenbildner-Ausbildung gelandet. Und die haben mich als Geschäftsführerin eingesetzt. Damals war ich, und das hat mir, es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, diese Schule komplett umzustrukturieren, praxisbezogener zu machen. Und das war eine super Zeit. Das hat sich dann nur inhaltlich, da haben wir uns dann nicht mehr so verstanden. Deshalb habe ich mich da zurückgezogen.
Aber da muss ich einen Satz zu sagen, wie lustig, dann hat das Universum eigentlich schon da gesagt, wahrscheinlich sollten wir uns da treffen, weil ich war ja eingeschrieben bei der Maske.
Ah ja, wie lustig.
Und dann bin ich ja nach L.A. gegangen.
Du hast auch die Jahresausbildung gemacht oder den Make-up-Artist.
Genau, ich wollte sie eigentlich da machen und dann war ich ja als Au-pair in den USA und dann hat ja da diese Familie mir gesagt, ja, warum machst du das denn nicht in Amerika? Und die haben mir ja einen komplett neuen Horizont eröffnet, wo ich dann gesagt habe, okay, dann gehe ich zur Make-up Designery School und nur deswegen war ich ja nicht bei der Maske.
Ja. Genau, und dann, als ich dann dort aufgehört habe, haben mich ehemalige Schülerinnen, unter anderem noch die Nadine Thoma, die ja noch da ist, und noch ein paar andere, gefragt, ob ich nicht deren Agentin sein möchte. Und dann war das irgendwie, also wir haben ja wirklich keine Ahnung von nichts gehabt. Das war ja, die Maske war ja mehr jetzt Film und Event. Ausgerichtet und so ein bisschen ähnlich, wie du vorher gesagt hast, mit deinem ersten Portfolio, so bin ich auch als Agentin dann mit meinem ersten Aussendung rausgegangen. Cool. Und das war wirklich noch, also schlimmste Bildsprache, schlimmste Umsetzung. Also wenn wir da manchmal noch
hinterher denken. Ja, aber damals fanden wir es voll cool, oder? Damals fanden wir es super.
Also ohne jegliches Wissen. Und es war ja auch noch kein Internet. Also man musste ja wirklich nicht so akribisch durch die Red Box da durcharbeiten. Und dann war man auf jeden Fall zu früh manchmal beim zu großen Fotografen oder zu...
Also ist es dir auch so ergangen. Ist auf jeden Fall deswegen auch ist so das gegangen. Wahrscheinlich auch dein Tipp dann damals an mich gewesen.
Total. Und aber gut, wir hatten halt so richtig Bock. Wir waren 5 Leute und wir haben so einen Spirit gehabt. Und dass es dann auch also ultraschnell gegangen ist. Nach 4 Monaten, glaube ich, konnte ich mich schon auch davon finanzieren. Und,
ja, und ich meine, du hast dich ja so krass etabliert. Also ich meine, bis heute ja,
natürlich wurde
kennt dich ja wirklich,
ne?
Also Make-up, ja, Styling-Bereich, ja, ja, also kennt dich ja jeder wirklich.
Ja, doch. Also das ist dann Step-by-Step bundesweit aufzubauen. Das war sicherlich eine richtige Idee und es hat auch meiner, ich sag jetzt mal, meiner Persönlichkeit entsprochen, da immer wieder von Null anzufangen. Ne? Also so konnte ich natürlich dann auch, für mich war es nichts Schlimmeres zu sagen, okay, jetzt bleibt man in einer Stadt oder in einer Branche und dann hängt man da so fest. Das war für mich also
Also du warst
gar
erst Köln,
ja,
dann
Berlin.
Hamburg, Berlin?
Ja, dann Berlin. Und
Hamburg und Amsterdam war es noch.
Amsterdam hatte ich vor Hamburg mal noch gehabt, weil ich die Nähe zu Köln-Düsseldorf so praktisch fand und da waren ja so viele Europa-Offices von den ganzen Brands. Aber war schwierig, die Zeit, also da sich zu etablieren als Deutsche ist natürlich schon, war ich auch zu naiv, ne? Aber es war eine tolle Zeit und eine tolle Weiterentwicklung. Ich bin froh, dass ich es damals gemacht habe. Genau, nach Amsterdam kam Hamburg und dann kam München zum Schluss.
Und jetzt eine kurze Werbeunterbrechung. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber ich bin ja auch noch mitinvestiert in ein Männer-Make-up-Brand und das heißt Mail-Up und bei Mail-Up dreht es sich alles um die Pflege der Männer. Das heißt, wir haben mit Concealer gestartet, dass man einfach so kurz mal sich so ein bisschen frischer aussehen lassen kann, ohne nur ansatzweise geschminkt auszusehen. Und wir sind aber super erfolgreich mit der ganzen Pflegelinie für Männer. Denn wir haben festgestellt, dass einfach auch die Männer super fresh aussehen wollen, unkompliziert sich abends das Gesicht reinigen wollen, morgens einfach eine schöne Gesichtscreme auftragen wollen. Und wenn du Lust hast, mal bei Mail-Up vorbeizuschauen und die Produkte vielleicht entweder für dich selber oder für deinen Mann mal zu testen, dann habe ich jetzt ein Angebot für dich. Und zwar besparst du 15% auf das gesamte Sortiment mit dem Code GLOW15. Bei Mail-Up wird geschrieben M-A-L-E-U-P, also wie Make-up, nur Mail-Up. Schau mal vorbei und mit dem Code GLOW15 spart ihr 15% auf das ganze Sortiment. Und jetzt zurück zur Folge.
Und für mich war es wichtig, dass ich alle vier größeren Städte abdecke. Das ist vielleicht jetzt ja vom Aufbau her wichtig gewesen. Ja. Jetzt sicherlich nicht mehr so.
Das wollte ich dich nämlich gerade fragen. Ja. Weil würdest du denn denken, dass man als Agency heute noch diese Sitze
nee,
in den
heute
Städten
nicht mehr.
Nee,
heute nicht mehr. Also finde ich jetzt fast nicht mehr, also nicht mehr zeitgemäß, aber damals schon, um überhaupt das Vertrauen der Kunden und Vertrauen der Artists zu bekommen, war das schon wichtig. Also ich habe ja jede Stadt immer noch mal von einer anderen Stadt schon vorher aufgebaut, aber erst dann, wenn ich ein Office hatte und eine Mitarbeiterin vor Ort, dann ist es eigentlich völlig abgegangen oder dann hat sich es etabliert. Ne, davor hat man ja auch schon viele Aufbauarbeit geleistet, aber dann war das nochmal so ein Turning Point, damit dann auch das Vertrauen von den Kunden und von den Artists nochmal anders da war. Cool. Also ich würde es schon, und für mich hat es natürlich auch, also toi toi toi, ich glaube, ohne diese unterschiedlichen Kunden, unterschiedliche Städte, unterschiedlichen Levels an Artists, hätte ich das jetzt auch nicht durch die Pandemie geschafft, hätte ich nicht das durch die ganzen Höhen und Tiefen unserer Branche geschafft, weil immer wieder, wenn in einer Stadt nichts war, war es in der anderen, oder wenn in einem im Fashion nichts war, war es im Advertising, wenn es im E-Com nicht war, ist da, also das wäre eigentlich, also im Nachhinein glücklich gefügt.
Und
natürlich.
Eine Sache fällt mir noch dazu ein, was ich auch noch sehr spannend finde, dir einmal mitzugeben, weil das erzähle ich auch sehr, sehr, sehr viel. Und das würde mich auch interessieren, ob du das heute noch genauso siehst. Du hast mir ja damals sehr, sehr, sehr stark ans Herz gelegt, nach Berlin zu ziehen.
Ja.
Ne, weißt du das
ja,
noch,
ja,
wie
ja,
lange wir darüber
ja, du
diskutiert haben?
Du warst ja die Erste, die mitgezogen ist.
Genau,
ja,
und da
genau.
hast du ja direkt gesagt, so, also mir wirklich, wenn du jetzt auf das nächste Level kommen möchtest, musst du, glaube ich, irgendwo ab einer, also in einer anderen Location, in einem anderen Umfeld sein.
Ja.
Und das war, also es ist wirklich, das erzähle ich auch bis heute, weil es war wirklich so, ab dem Tag an, wo ich in Berlin buchbar war, obwohl ich der gleiche Mensch war, mit dem gleichen Portfolio, hast du mir ja die krassesten Jobs plötzlich besorgt.
Ja.
Wir waren ja plötzlich in Berlin und ich weiß noch, wir hatten einer der ersten Sachen, war diese Karl Lagerfeld-Produktion da für den Stern. Ne? Das war ja mega. Oder also ich wollte ja immer irgendwie was mit Vogue machen. Dann war ich doch mit Loni Bauer zusammen am Set für die Vogue. Also es waren so krasse Sachen. Plötzlich war wirklich so die Miriam aus Köln, die irgendwie so eher diese RTL-Jobs gemacht hat. Ne? Und eher, also es waren ja auch schon tolle Jobs, aber eher halt so kommerziellere, ja. Bin ich dann nach Berlin umgezogen und plötzlich war es so eine andere Welt. Und würdest du das heute auch noch sehen? Das ist so, weil
auf jeden Fall, es war gar kein, also zu der Zeit darf man ja auch gar nicht vergessen, es war aus meiner Sicht gar nicht anders möglich. Da hat ja, ist ja Berlin so geboomt und so die Kreativität hat hier war ja krass. Pulsiert. Also das war ja
wirklich krass.
Also nach wie vor, es waren die tollsten, hochwertigsten Jobs hier, aber am meisten Geld machen wir immer noch in NRW. Also ja, so, das ist auch stimmt. Dann, also wenn man es jetzt mal so sieht, das
für
ist
das
schon,
Geld bin ich immer nach Köln zurückgefahren.
Genau, oder in den anderen Städten. Ja, ne? Aber ja. Die eigene kreative Weiterentwicklung ja. Und dass es sich halt immer pulsiert, immer dreht und auch die ganzen Leute, die man kennengelernt hat, also auch als junger Mensch oder auch als also in der Branche, ich fand, es war gar keine andere Wahl. Mhm. Also da in allen anderen Städten musste man sich immer der Stadt unterordnen und auch unserer Branche in der Stadt unterordnen. Ja. Und in Berlin konnte man eben noch mit kreieren, das mit...
Ist das noch so, Nina? Ja. Kann man noch in Berlin noch so mit kreieren? Kann man noch so als so...
Ja, anders. Also ich glaube, ne? Anders. Das ist natürlich jetzt für uns wirklich schwierig, weil wir Berlin so anders kennengelernt haben, wie es jetzt ist.
Ja, wahnsinnig anders.
Und es ist immer wieder so... Also ich glaube nach wie vor, ich bin ja jetzt auch aus privaten Gründen noch öfter in... Stuttgart oder pendel gerade so seit 3 Jahren zwischen Berlin und Stuttgart. Und da merkt man natürlich, also wenn man dann wieder so andere Städte miterlebt, auch wunderschön, alles gut. Aber ich freue mich dann schon immer wieder richtig, bis ich in Berlin bin, muss ich schon auch sagen. Und man merkt schon, was man hier so en passant mitnimmt an
total,
Inspiration.
Aber auch gleichzeitig ne, meine Chance, dass ich halt als junger Mensch, ich meine, ich war 25, ich war 24. Ja. Und weißt du noch, wie ich wirklich Ewigkeiten diesen Store in Köln besucht habe, ne, wo ich ja immer gesagt habe, ich will diesen Beauty Concept Store, Jack's Beauty Department eröffnen und ich habe nichts gefunden, weil alle Mieten waren viel zu hoch. Es war alles so utopisch. Und dann bin ich ja nach Berlin gekommen, dann was hatte ich doch noch die Moni, weißt du, die Kosmetikerin, die doch dann gesagt hat, hier, ich glaube, das lief sogar über dich auch, ne? Dass du da irgendwie jemanden kanntest und meintest so hier und kannst ja erstmal untermieten. Ja. Und dann hatte ich da vorne diese, was waren das, 30 Quadratmeter oder ne? Irgendwie, was das so insgesamt war, der Laden 50 Quadratmeter. Sie hatte hinten dieses Kosmetikstudio drin und ich habe vorne meinen Store eröffnet. Und da habe ich, glaube ich, 800 Euro im Monat gezahlt. Das gibt's ja gar nicht mehr.
Also
du kannst ja heute gar nicht mehr so sagen, oh, das ist ein No-Brainer, ich starte jetzt mal total low-budget. Es ist ja alles so viel teurer geworden. Die Mieten alleine in Berlin, also wenn du jetzt hier irgendwie sagst, so ich komme mal eben nach Berlin. Guck mal, wir haben damals, hatte ich mit meiner Schwester da in der WG gewohnt, da haben wir 900 Euro zusammen Miete gezahlt für eine 110 Quadratmeter Wohnung. Das alles gibt es ja gar nicht mehr. Also es ist ja insgesamt auch ganz schön viel schwieriger geworden, oder?
Und das ist eben echt schade. Und dementsprechend ist natürlich auch das Publikum hat sich dann schon verändert.
Ja, ne?
Sonst war das ja auch dahingehend so attraktiv, dass ja so viel Kreative dann auch nach Berlin kamen und auch viele aus New York, war das ja damals die Zeit, wo ja ganz viele aus New York auch hier waren, aufgrund der günstigen Lebensumstände. Und ja, gut, man muss natürlich in allem
Es entwickelt sich,
ne? Man kann auch da alles nicht festhalten, aber ich kann es immer wieder nur sagen. Also,
es war eine schöne Zeit.
Es war eine schöne Zeit und ist auch immer noch, also ich mag Berlin, gut, ich bin natürlich auch Berlin-Mitte, ist halt schon für mich nach wie vor inspirierend und ich liebe die Stadt nach wie vor.
Total.
Und,
erzähl noch mal ein bisschen weiter, wie es dann jetzt so weiterging für dich. Also was dann, wir waren jetzt gerade stehen geblieben, du hattest dann diese ganzen Locations, ne, die ganzen, also bist wahnsinnig erfolgreich geworden. Ja. Was war dein Peak an Menschen, die du repräsentiert hast? Kannst du dich daran erinnern? An Anzahl der Menschen, die du...
Ja, 40. Ne? Also wir haben ja 40 im Mainboard eine Zeit lang gehabt, aber dann haben wir ja immer noch mindestens in jeder Stadt 5 bis 10 Springer, also die nicht auf dem Mainboard sind, die entweder gerade im Aufbau sind und dann, also dieses eben von Null anfangen ist nach wie vor schon einer meiner Konzepte. Und da sind ja immer noch viele pro Stadt im Hintergrund, die entweder als Springer auch bleiben oder parallel mit aufgebaut werden, um dann ins Mainboard zu kommen. Und
nimmst du gerade immer noch Leute an? Also boardest du immer noch on, weil jetzt auch gerade so eine schwierige Zeit ist? Aber
ja, also ich würde schon sagen, wenn es passt, auf jeden Fall. Aber ansonsten sind wir jetzt, eigentlich haben wir jetzt ein super... super Team und dass es ja auch jetzt erstmal so ausreicht, aber ich bin immer offen, ne? Also für gute Leute und für Leute, die passen und die Lust haben, da ja, auf jeden Fall. Ja, und wie ging es dann weiter? Genau, also 40 Leute, das war schon, und 4 Offices verteilt. Das war dann schon irgendwie ganz schöner Zug auch dahinter. Mhm. Ne? Aber das war, ich wollte halt auch einmal alles schaffen. Also das muss man auch sagen, das war ja dann eine Zeit lang nicht mehr da, kriegen wir den Job, sondern nur noch, wer kriegt den von uns? Mhm. Also wer von den Artists bekommt der Job? Und es war schon auch eine schöne Zeit. Und ich glaube, diese Phasen muss man einfach einmal auch erreicht haben, wenn man ein ambitionierter, selbstständiger Mensch ist oder Unternehmersgeist hat. Aber was mich halt natürlich auch, oder was auch immer wieder, weil du vorher auch nochmal so gesagt hast, was treibt mich an oder wofür stehe ich auch auf, ist schon diese Ermächtigung der anderen, also die in ihre 100% zu bekommen, generell, ob es jetzt als Agent ist oder als Business Coach, es ist schon sowas, was ich nicht tun kann. Also die Potenziale zu erkennen, die Potenziale zu entfalten, das ist was, was absolut, glaube ich, zu meinem Wesenskern schon immer gepasst hat und was auch immer die Agentur im Hintergrund eigentlich auch zu dem gemacht hat, was es jetzt ist. Mhm. Und ich bin nie nur so auf, okay, wie kriegen wir jetzt den Job und wie kommen wir jetzt also das klassische Agentendasein, sondern mir ging es schon darum, die Karriere in den unterschiedlichen Phasen, Karrieresteps auch weiterhin zu entwickeln. Und da war natürlich das Knowledge aus dem Coaching-Bereich, was ich ja seit über 10 Jahren ja auch schon mit anbiete, auf jeden Fall dienlich. Mhm. Ob es jetzt als Inhaberin, ne, also auch in der Zusammenarbeit mit meinen Mitarbeitern und dass ich da überhaupt, und aber auch mit den unterschiedlichsten Artists.
Erklär mir das nochmal so ein ganz bisschen besser, damit ich verstehe, wer fühlt sich jetzt hier angesprochen? Sind es in erster Linie wirklich Selbstständige? Sind es Einzelpersonen? Sind das Firmen?
Vom Coaching-Angebot?
Vom Coaching-Angebot.
Vom Business-Coaching-Angebot? Ja, da bin ich auch unterschiedliche Phasen gegangen. Am Anfang waren es, also auf jeden Fall die Creative Industry, das ist natürlich schon das, wo ich mein Herz lege und was ich auch repräsentiere und wo ich auf jeden Fall auch Praxis-Knowledge mit Theorie mit verbinden kann. Ja. Und das ist halt schon auch das, was, finde ich, umso mehr notwendig ist, dass man nicht nur im Theoretischen, also am Anfang waren es hauptsächlich selbstständige Frauen im kreativen Bereich, dann ging das weiter allgemein Führungsebenen, Unternehmerinnen, also viele Brands auch so, die ich Coaching, Consulting mit auch begleitet habe. Aber meistens Einzelcoaching, das war eigentlich das, wo ich auch nur Lust drauf hatte, ewig lange und auch mich da nur so gesehen habe. Was ganz neu ist, ist wirklich seit letztem Jahr, dass ich mich eigentlich fast berufen fühle oder da ein inneres Calling habe, auch Firmen jetzt zu coachen und die in deren Transformationsprozessen zu begleiten. Mhm. Und eben schon auch durch meinen eigenen Transformationsprozess mit meiner Firma die letzten 3 bis 5 Jahre weiß, wie wichtig das ist, dass ein Coach auch praktische Erfahrungen haben muss und dass einfach beide Seiten mit integriert wird. Ich hatte selbst dann zur Pandemiezeit einen Coach, weil ich meine Firma zur selbstführenden Firma auch umwandeln wollte und habe da auch gemerkt, ja, da ist zu wenig Praxis-Knowledge von ihr auch gewesen. Auch wenn sie natürlich so das New Work Verständnis schon auf jeden Fall, sag ich mal, verinnerlicht habe, aber das hat nicht funktioniert und das war natürlich auch eine spannende Phase, ne? Das darf man auch
aber
nicht vergessen.
Aber da gebe ich dir zu 100% recht und mit allen Coaches, mit denen ich gearbeitet habe, für alle Bereiche. Ja. Die Person war für mich richtig greifbar, wenn sie selber da durchgegangen ist, wenn sie selber die Erfahrung in dem Bereich gemacht hat. Ja. Und deswegen wäre jetzt auch meine Frage, jetzt so deine Traumberatungsfirma oder auch so deine Traumleute, wo du sagst, so, boah, da würde ich so gerne unterstützen, weil ich weiß einfach auch aus meiner ganzen Branche, den ganzen Menschen, die mich gerade umgeben, da strugglen schon viele Unternehmerinnen. Ja, also ich meine auch wirklich, wie viele Stores gibt es da draußen, ne, wo auch Frauen sagen, boah, ich kriege das einfach, das Business nicht hier auf das nächste Level.
Ja, ja, genau. Also von, ich sage jetzt mal, die ganze Agenturbranche, also Werbeagentur, PR-Agentur, das sind schon auch Firmen, mit denen ich gerne zusammenarbeite. Und eigentlich, das bleibt schon gleich, ob jetzt Brands oder in den ganzen Agency-Bereichen, das sind schon die Unternehmen, zu denen ich passe. Mhm. Ne? Also oder wo es auch, ich meine jetzt so in die Industrie jetzt zu gehen, ob jetzt das ist wieder ein anderer Schnack auch. Ne? Ja, jetzt, bei Daimler wüsste ich jetzt nicht, ob ich da jetzt gut aufgehoben wäre.
Wie kam es denn dann zu dem Buch?
Ja, das war eigentlich, wie kam es dazu? Weil irgendwie eine Freundin auch immer gesagt hat, ach, du müsst mal alles aufschreiben, was eigentlich so im Hintergrund bei dir alles abläuft. Aus welchen Ressourcen du eigentlich die Artist betreust und auch, ja genau.
Das ist so cool.
Und dann hat es so angefangen, ein Manifest auch, dass ich jetzt erstmal so 20 Punkte als Manifest runtergeschrieben habe. Und dann ging es weiter, wo ich gedacht habe, ja, das ganze Entrepreneur-Mindset ist es eigentlich. Letztendlich ist es, wie hat man als Kreativer nochmal Zugriff auf ein Entrepreneur-Mindset, weil es als Selbstständiger einfach nur mit der Kreativität nicht ausreicht. Und das ist ja so, was ich über die letzten 20, 25 Jahren gemerkt habe. Sich nur als kreativer Selbstständiger auf sein Können zu verlassen, dann wird man das nicht am Markt überschaffen. Ne? Man muss eben wissen, man muss sich über Vision, man muss wissen, wofür,
absolut.
Man muss sich die Jahresziele setzen, das runterbrechen können, auch Rückschläge umwandeln können, etc. Und dann, genau, aus dem Manifest ist irgendwie dann auch entstanden, auch während der Pandemiezeit, weil ich da auch mich mein Mindset, sage ich mal, auch stimuliert halten wollte.
Cool, war das dann auch so ein Projekt von dir?
Ja, das war dann auch so ein Projekt, wo ich gedacht habe, ja jetzt...
Wo kann man das denn kaufen?
Überall, also
überall?
Aber auch bei mir im Shop oder bei Amazon.
Und
oder
machst du sowas dann auch noch alleine oder hast du da jetzt schon aber auch dein Team, was dich da unterstützt?
Nee, das habe ich mit einer Verlegerin gemacht,
wow,
mit MintWissen, die sich aus, immer nur aus...
Und die haben sich dann um das ganze Verlegen
auf jeden
des
Fall.
Buches und
genau,
so weiter gekümmert.
Genau, genau, genau. Und auch mit der Illustratorin, also es ist ein Comicbuch, hat sie mich meine Tochter da drauf gebracht, weil sie dann das erste Skript gelesen hat. Und dann meinte sie so, ja Mama, ich finde es alles gut, aber so bist du doch gar nicht, du bist doch viel lustiger, wenn du da,
cool.
Oder du gehst doch eigentlich mit dem ganz anders ran.
Wie
und
alt
dann
ist
war
deine
das,
Tochter jetzt eigentlich?
Ja, die ist 25, also wird 25
oh mein
dieses
Gott,
Jahr.
Nina, nicht dein
Ernst? Ja, verrückt, da ist jetzt mit dem Master in Psychologie
oh, wow.
Fertig.
Das ist ja der Wahnsinn.
Ja,
also das
genau.
Ist wirklich Wahnsinn.
Ja,
also deswegen nochmal an dieser Stelle, du veränderst dich nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass deine Tochter schon 25 ist.
Dankeschön.
Das ist ja wirklich Wahnsinn.
Ja,
also
sie hat auf jeden Fall gesagt, ich soll einen Comic draus machen und das fand ich im Nachhinein so gut, weil es gibt auch noch keine Coaching-Comic-Bücher in der Dimension und
ja,
so
total.
Ist praktisch auch das Coaching-Knowledge mit den Praxis-Knowledge zusammengebracht.
Ich lese das einmal ganz kurz vor, was nur oben draufsteht, weil das finde ich mich so schön. Wie antworten wir in Zeiten von Unsicherheiten und Krise auf den Wandel im Außen? Wie können wir die notwendige Balance zwischen Kontinuität, Kreativität und weiteren Entwicklung halten? Oder Weiterentwicklung halten?
Genau.
Und also ich finde das richtig, richtig, richtig spannend, weil es halt wirklich mein ganz anderer Ansatz ist und mal so ein bisschen... Auch wieder da, Kreativität ist, also du sprichst ja wirklich total die kreative Branche hier auch an.
Ja, auf jeden Fall.
Kannst du einmal, weil kreative Branche ist so ein bisschen mein Stichwort jetzt nochmal gewesen, weil ich will unbedingt einmal mit dir über diese ganze KI-Entwicklung sprechen.
Ach so, ja genau, da habe ich mich schön rausgewunden.
Da hast du dich jetzt rausgewunden, genau, da müssen wir aber einmal drüber sprechen.
Ja.
Weil es ist ja schon eine krasse Diskussion, ne? Und
ja, aber ich weiß auch gar nicht... Wir werden es nicht vorausnehmen können. Ne? Es
ja,
ist
eben.
Eine krasse
eben.
Diskussion. Ja, aber ich bin es auch so ein bisschen leid. War da jetzt auch schon öfter so auf so Panel-Talks eingeladen, um so meine Branche zu repräsentieren. Ich fand es danach immer so frustrierend, muss ich sagen, weil irgendwie, jeder meint es wissen zu können oder zu wissen und meint schon zu wissen, wohin es geht. Aber ich finde gerade in unserer Branche, da ist ja der Zeitgeist so wichtig. Und wenn der reinkickt in einer ganz anderen Weise, dass plötzlich alles wieder analog oder dass alles wieder komplett retro ist, das kann ja, also ist ja schon Gegentrend da, aber das kann ja so schnell sein, dass es dann überhaupt gar nicht mehr relevant wird. Und klar, es sind jetzt also viele, ich meine, CEOs oder viele zahlengetriebene Unternehmen denken natürlich, reden sich das aber auch so ein bisschen schön, dass es jetzt so viel günstiger ist. Es ist ja ein riesen Rattenschwanz.
Es braucht immer die Person, die es auch eigentlich anleitet, umsetzt,
auf
damit
jeden
aufnimmt.
Fall.
Also
jetzt habe ich so viele auch Sachen gesehen, wo kein Stylist dabei war, kein Make-up-Artist, also so im Consulting-Bereich. Das war ja auch so ein bisschen der Grund, warum ich jetzt zu meiner Agentur noch zwei neue Units dazugenommen habe, Creative Lab, wo wir auch mehr nochmal im nächsten Schritt der Art Direction, Creative Direction, unsere Artists wieder die Möglichkeit geben
super.
Und dass man eben dann auch die möglichen KI-Entwicklungen aus einer anderen Haltung sieht, genau, und dass man dann unterstützen kann, ne, als Creative Director, Art Director.
Toll.
Es braucht eine Beratung, also ich finde, die ganzen Sachen ohne Styling, es ist auch so lang, also man hat jetzt, also, es macht ja so einen Unterschied, Entschuldigung, also auch als Hairstylist, ja, brauche ich dir nicht sagen, der Hairstylist bestimmt das Bild und der Stylist, und aber vor allem der Hairstylist, und wenn das jetzt nicht, also wenn das alles so glatt gebügelt wird, das kann für E-Com funktionieren, aber ich glaube halt einfach immer noch nicht. Aber vielleicht bin ich auch zu naiv, vielleicht zu unwissend, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es jetzt komplett alles nur noch KI-Produktion gibt.
Also ich glaube, was ja ganz, ganz krass ist, es gibt ja auch wirklich einfach nur noch Erstellung von Bildern. Mhm. Also zum Beispiel erinnere ich mich an einer meiner coolsten Jobs, die ich damals gemacht habe, wo ich so mal in so einer Zahnbürstenfabrik war. Ich weiß nicht, mit welchem Fotografen das war. Aber ich habe ja so total krass viel gesehen auch, ne, wo ich einfach gedacht habe, so wie irre, da habe ich dann halt nur einen Mann geschminkt irgendwie, der dann mit seinen weißen Zähnen dann auf dem Bild war oder so, das war jetzt kein spannender Job. Mhm. Aber das Außenrum ist ja auch so geil, ne, was man da alles so erlebt. Also auf welche Produktionen du kommst, wo du hinreisen kannst, was du alles machst. Und da, finde ich, fällt halt einfach so viel weg. Weil diese klassischen Versicherungsbilder oder sowas, ne, das wird ja fast nur noch mit KI erstellt. Ne? Und die machen wir nicht mehr. Aber das waren ja früher auch viele gut bezahlte Jobs. Und jetzt so dieses, was du gerade sagst, so ja, der Hairstylist macht das Bild auch aus. Das sehe ich auch genauso. Aber das sind ja dann auch eher so Fashion.
Gut, das hatten sie natürlich, meine Agentur hat sich jetzt die letzten 10 Jahre schon hauptsächlich Fashion- und Beauty-Branche hinentwickelt, ob es jetzt, also das, was eben in Deutschland unter Fashion zu sehen ist, also nachdem das dann irgendwann sich gedreht hat, dass die auch in Deutschland viel mehr produzieren und nicht nur mit internationalen Artists, ne, ist es ja nochmal seit der E-Com-Welle eigentlich ja ein richtiges, ein wichtiger Markt, und wir sind weniger im normalen klassischen Advertising mehr tätig als
und vielleicht ist das aber auch genau das, wo dein visionärischer Blick wieder der richtige ist, ne? Weil ich muss halt eben auch sagen, so, das waren halt eben damals die Jobs, die Money-Jobs, ne? Das waren halt so, die musste man halt so machen.
Ja.
Aber es war ja jetzt auch nicht so, dass ich dann total erfüllt von so einem Zahnpasta-Job
Deshalb hat man den Job nicht gelernt. Also deshalb ist man nicht gestartet, ne?
Ja,
so als Make-up-Artist.
Also deswegen darf man vielleicht jetzt auch wieder sagen, okay, lass uns das doch einfach positiv sehen, dass vielleicht Dinge, die uns jetzt als kreative Person ja eh nicht, also erfüllen, allerdings ist ja die Schockstarre oder auch diese Angst eher bei dem Finanziellen. Und da ist ja genau das, was du sagst. Ne? Ja. Viele sind einfach nicht mehr offen für Testshootings, sind nicht mehr offen für, wir machen mal was Low Budget, weil die alle sagen, nee, ich muss aber meine Tagesgage von XY haben. Mhm. Ansonsten kann ich das nicht machen. Also ne, das ist ja das, was du vorhin auch gesagt hast, oder?
Ja, oder auch jetzt hybride Shootings auszuprobieren. Ne? Das ist ja dann auch nochmal eine Möglichkeit.
Was heißt das?
Also, dass man eben ein normales Shooting produziert, aber dann die KI nutzt, um noch mehr Content zu generieren.
Ja.
Und
ja,
ich denke, da kann ich mir das eben total passend vorstellen, und das passt so super, so viel Content. Ich meine, mir tun die Firmen auch wirklich so leid, wie viel Content die momentan mittlerweile produzieren müssen. Und es ist natürlich schon
auch eine große Erleichterung.
Ja, eben, weil es war dann sonst auch in den Kosten der Make-up-Artisten oder Stylisten, dann haben sie, war eben immer 10 Stunden normal jetzt in der letzten Zeit.
Also,
oder Overtime ist nicht mehr, weil es einfach so viel produziert werden musste.
Ja.
Und dafür finde ich das auch nochmal eine schöne Weiterentwicklung.
Stimmt.
Also hybrides Shootings, aber jetzt so dieses, was jetzt gerade so vor allem auch so diese E-Com-Factories sehr hochhalten und natürlich dann damit auch den Markt erstmal durchdringen wollen. Ja, also ich bin noch nicht ganz überzeugt, aber es wird definitiv, ist es momentan weniger. Also da braucht man jetzt auch nicht schönreden. Ne? Das ist eine harte Zeit. Es ist wirklich, jeder ist im Überlebensmodus, also nach wie vor. Auch wir haben immer noch tolle Anfragen, tolle Jobs, aber es ist generell zu wenig.
Wenig, ne?
Und,
aber es wollen ja immer mehr Leute Make-up-Artist werden, ne? Oder?
Ja, das habe ich jetzt gar nicht so.
Nee, findest du
oder
nicht?
Das habe ich jetzt. Nee, das finde ich jetzt gar nicht.
Also ich finde ist es zurückgegangen aus deiner Sicht so ein bisschen?
Ja, ich würde sagen, das ist nicht mehr. Also ich, aber es ist vielleicht, je nachdem, wenn die sich hier bei dir nochmal anders bewerben oder ich habe das jetzt gar nicht so mitbekommen. Ja.
Also ich werde schon sehr viel gefragt, auch von Müttern. Ne?
Ja.
So, meine Tochter würde so gerne die Make-up-Artist-Ausbildung machen, und was würdest du denn empfehlen? Und ich gebe halt auch immer den Tipp mit, es ist schon etwas, du musst Biss haben. Also ich glaube, jetzt in einer Zeit anzufangen, wo man sagt, ich bin eher so ein bisschen introvertiert und ich zeige mich auch nicht vor der Kamera und ich will...
Also ich glaube, in der heutigen Zeit würde ich eher sagen, dass die dann schon mit dem Knowledge herkommen und sagen, habe ich doch alles schon auf den Tutorials, dass ich unterbreche, aber ich kann doch schon alles und ich muss mich jetzt da noch durchboxen.
Ja,
also,
aber,
das können alleine ist ja nur eins.
Wie siehst du das? Also weil es ist tatsächlich ja so, dass sich gerade so viel verändert. Ne? Mhm. Also auch von diesem Knowledge, was du gerade sagst, ne? Dass die meisten Mädels jetzt schon wahrscheinlich so einen Stand haben, wie ich,
auf
nachdem ich
Fall.
Meine Make-up-Artist-Ausbildung gemacht hatte.
Ja.
Also das ist einfach krass, ne? Was die durch die ganzen Videos und Instagram, keine Ahnung, also Social Media hat das ja komplett revolutioniert.
Ja, wenn ich manchmal die Töchter von meinen Freundinnen sehe, wie krass, also krass geniales Augen-Make-up, die dann schon
unfassbar,
aufgrund der Flut der Tutorials.
Vielleicht können wir einmal noch abschließend so darüber sprechen, wie siehst du die Branche? Weil ich will einfach nur noch abschließend so gerne mal so ein 2, 3 Sachen erzählen, auch aus meiner Zeit, als wir angefangen haben, weil wir haben ja wirklich eine crazy Journey mit zusammen gemacht. Ne? Also ich glaube, ich war 8 Jahre bei dir in der Agentur. Wir haben einfach, also von dem Start an, wo ich gestartet bin, so dieses ganze, ich bin Assistentin. Mhm. Ne? Ich habe, wie gesagt, ich habe es geliebt, Jochen Paas zu assistieren, weil er einfach der Meister in den Perücken machen war. Von ihm habe ich ganz viel gelernt. Vielleicht auch ein Grund, warum ich dann später den Job mit Opel bekommen habe, wo ich dann meinen Mann Christian kennengelernt habe.
Genau.
Hätte ich mit ihm nicht so lange zu ihm assistiert, dann würde ich wahrscheinlich auch nicht den Job bekommen haben, wo
dann
ich dann selber
Perücken... Dann nach Berlin gekommen, dann wäre das nicht passiert. Das war ja eigentlich
Das war das Gravierendste.
Ja, das war das Gravierendste.
Das war das Gravierendste, dass ich das gemacht habe und da gesagt habe, ich meine, klar, da war ich auch kinderlos, ne? Ich war irgendwie 24, war so noch total gerade so, yay, ne? Jeden Tag arbeiten. Hab aber ja auch im Anfang noch viel nebenbei gekellnert, ne? Hatte ja dann irgendwie ich habe ja noch so viele Sachen irgendwie zusätzlich gemacht, um natürlich auch irgendwie mir das Geld zu verdienen, was ich so brauchte. Und wenn du jetzt die Branche heute siehst, also du hast jetzt eben gerade schon gesagt, ne, die Mädels kommen schon mit einer ganz anderen Attitude ran, ne? Es ist halt irgendwie was so von wegen, ne, ich will jetzt direkt hier, ich weiß nicht, früher habe ich...
Also Assistent ist nicht mehr attraktiv. Wir haben jetzt eine wieder im Styling-Bereich, ich weiß noch, der Uli und die Lea, wir haben gesagt, oh, es gibt sie noch, die Assistentin, die einfach so richtig dankbar sind, dass sie assistieren dürfen. Aber Assistentenjob ist sonst
nicht mehr. Aber ich möchte das so gerne auch an dieser Stelle noch mal allen Menschen da draußen, die in etwas so Experte werden sollen. Ja. Ich wäre heute nicht hier, hätte ich nicht diese ganzen Assistentenjobs gemacht. Ja. Weil das war so wertvoll, den Menschen über die Schulter zu schauen, bei anderen Jobs dabei zu sein, wo man hätte nie hingekommen, wenn man das nicht irgendwie, wenn man nicht auch gesagt hätte, so ja klar gehe ich da als Assistentin mit.
Ja, es geht ja auch hauptsächlich um den Mindset, ne? Also auch den Mindset weiterzuentwickeln, auch in der Lage zu sein, mit dem Kunden zu kommunizieren, auch in der Lage zu sein, sich in den Teams ganz anders zurechtzufinden. Also das Fachliche, deshalb meine ich ja, das war ja dann auch die Initialzündung für das Buch, generell, das Fachliche ist nur ein Teil, aber ein überhaupt Teil. Sich als Selbstständiger in dieser höchst kompetitiven und leider mittlerweile auch nicht mehr so, ich sage jetzt mal, on long-lasting relationships fokussierten Branche, ist es schon, also man braucht wirkliche Durchhaltevermögen, Resilienz und wirklich ein Biss, um überhaupt als Selbstständiger dort immer wieder von Job zu Job gebucht zu werden. Und das ist das, was man als Assistent eben, finde ich, auch noch ganz toll mitbekommt. Also in den unterschiedlichen Sets zu sehen, wie sich andere Artists dann auch positionieren und mit den Kunden.
Wollen wir nochmal uns so die 2, 3 Highlights unserer Zusammenarbeit nochmal einmal so zusammenkriegen? Weil, also ich
das ist schon so lange her.
Ja, das ist also, sehr lange her. Aber
ja,
ich bin
klar, L'Oréal
sicher.
Auf jeden Fall. L'Oréal. Ich meine, das ist natürlich unser, ich sage jetzt mal, das Haupthighlight gewesen. Würde ich jetzt mal ganz spontan
aber
sagen.
Aber
wenn du
kannst
sagst,
du dich auch so an mich erinnern? Ja, also so dieses so, weil das finde ich ja nicht so jetzt an einen einzelnen Job, aber so vielleicht an mich, also an ne, so diese Entwicklung, also weil du bist jetzt heute hier das erste Mal in meinem Jax Beauty Line Store und meinem Büro und hast auch gesagt, boah, du kannst so stolz auf dich sein. Und da habe ich ja auch nochmal so zu dir gesagt, ne, so, es ist so krass, weil wenn man halt so diese Entwicklung und jeden Tag dieses so hart dafür arbeiten und dann kommst du irgendwann dahin, man feiert sich ja gar nicht mehr so. Also ich muss schon, also...
Ja, aber es kommt auch immer drauf an, welche Perspektive. Also du bist natürlich auch so durchgerannt, sage ich jetzt mal, durch die unterschiedlichen Unternehmens- oder Karriereschritte oder auch L'Oréal. Klar, könnte man auch sagen, war es jetzt zu früh, war es nicht zu früh. Es war sicherlich aus ein Tick zu früh noch von der Karriere. Aber du hast halt auch immer bewiesen, dass du ja dann reinwächst. Und ich finde, das
dazu
ist
kann man ja,
dann, ja
auch mal erzählen, ne, weil das war ja so krass, weil da L'Oréal hatte ja schon zu dem Zeitpunkt ewig lange gesucht und ich weiß noch, dass du da auch irgendeine andere Artistin schon zweimal hingeschickt hattest und hast immer gesagt so, boah, ist echt ein toughes Casting und so weiter und ich weiß, ich war doch noch, das war der Tag, bevor ich nach Kapstadt abgeflogen bin und du hast mich hingeschickt und hast mir aber gesagt, ja, also die, ich weiß nicht mehr, wer das genau war, eine Make-up-Artistin, die super lange im Geschäft, sie ist 10 Jahre älter als ich, war super lange im Geschäft und die war da und dann hast du mir schon so gesagt, ja, das ist krass, weil die suchen männlich Mitte 30 und ich war ja 24, 25 weiblich. Also
ja,
es war
aber
ja,
wir hatten es im Instinkt, also wir waren ja da damals noch zusammen in Kapstadt, das weiß ich noch, ich hatte eine Zeit lang so Pop-Up-Offices in Kapstadt während der Winterzeit hier in Berlin momentan. Und da haben wir ja mit Jan zusammen noch das Bewerbungsvideo schnell nachgereicht. Das werde ich nicht vergessen.
Genau, und das war so krass, weil ich bin dann dahin, so von wegen so, ja, ach, wer weiß, ob die mich überhaupt jetzt gut finden. Und war dann auch so in so einer Attitude, so von wegen, ja, ich fliege jetzt morgen nach Kapstadt und mache da meine Produktion. Und dann habe ich mich mit Heike ja da getroffen. Und es war ja direkt so super nett. Wir haben uns ja, das hat ja so direkt geklickt. Ne? Und dann weiß ich noch ganz genau, wie wir dann in Kapstadt waren und du dann gesagt hast, du musst da jetzt eigentlich zu diesem Livecasting, aber du kannst das jetzt in Kapstadt produzieren und dann schicken wir denen das dahin. Und wie das dann plötzlich kam, dass ich ja selber gedacht habe, boah,
das hat sich
Wahnsinn.
Überrollt oder das war, aber wie gesagt, du bist halt immer in der Lage, dann auch in die Herausforderungen reinzuwachsen und das ist, glaube ich, eine große Gabe, die ist dir gar nicht so bewusst oder für dich, aber weil du natürlich auch, oder dass man vielleicht nicht so stolz drauf ist, das finde ich auch wieder, du hast ja noch so viel im Kopf, da reicht es wahrscheinlich noch gar nicht aus, also so schon, sich schon nur auf Dankbarkeit und Stolz sein zurückzuziehen. Also ich würde sagen, es gibt eben auch Menschen, also als Visionär, da kicken die Ideen einfach so rein und da will man auch die umsetzen. Das ist dann, da ist man einfach ein schneller dann auch schon wieder beim Nächsten.
Ja.
Und das ist nicht immer nur schlecht. Also ich finde, das ist auch eine große Qualität und man muss sie nur gut einordnen wissen, ne? Oder mit der aktuellen Energie in Resonanz bringen. Aber dieses dann immer wieder reinwachsen, das geht nur durch nächsten Herausforderungen. Ja. Ansonsten, ja.
Und jetzt eine kurze Werbeunterbrechung. Ich selber trinke seit 10 Jahren gar keinen Alkohol und das einfach aus Überzeugung, weil ich weiß, was Alkohol für einen massiv schlechten Einfluss auf unseren Körper, aber vor allem auch auf unser Aussehen hat. Nichtsdestotrotz möchte ich natürlich, wenn ich ausgehe oder mit meinen Girls zusammensitze, ein schönes Getränk trinken und nicht einfach nur eine süße Plörre. Und deswegen möchte ich euch heute Nüchtern Berlin empfehlen, denn dort gibt es kleine Sachets, die ihr euch selbst in die kleinste Ausgehhandtasche packen könnt oder auch, wenn ihr ins Ausland fliegt, wo es ja selten alkoholfreie Getränke gibt, einfach ins Aufgabegepäck mitnehmen könnt. Und alles, was ihr nämlich braucht zum Fertigstellung eines so schönen Getränkes, ist zum Beispiel ein schönes Glas mit Eiswürfeln, Tonic und dann machst du dir einfach das Konzentrat in das Getränk rein und du hast in 0, nichts einen Italian Spritz oder einen Pink Spritz. Es schmeckt super lecker, überhaupt nicht süß, hat sogar viel, viel weniger Zucker als ein echtes alkoholisches Getränk. Wenn du dich selber von dem Geschmack überzeugen möchtest, dann nutze doch unseren Code GLOW10 bei nüchtern.berlin und du bekommst 10% Rabatt auf den Italian Spritz und den Pink Spritz. GLOW10 ist der Code und gilt bei nüchtern.berlin. Und jetzt zurück zur Folge. Und es waren auch viele Herausforderungen. Ne? Also es war schon auch eine Zeit, wo ich echt sagen muss, boah, ich habe dir vorhin schon kurz erzählt, ne, das gab ja diesen einen krassen Job, der mir auch so krass hängen geblieben ist, wo ich für 16 Tage in Kapstadt gebucht worden war und dann da hingekommen bin und die Fotografin gesagt hat, so, ich wäre das nicht, die das Portfolio, also du hattest dir das Portfolio geschickt, ich hätte eigentlich, glaube ich, noch, und es war für Otto und ich hätte noch zu einem Casting muss, das hat aber nicht geklappt und du hattest mein Portfolio hingeschickt, also das waren die Zeiten, wo wir noch die Bücher verschickt haben.
Ja, mit Kurierkosten im Monat.
Wahnsinn. Und dann weiß ich nämlich, bin ich dann in Kapstadt gewesen und ich war auch so an dem Tag, ich kam vom Strand, war halt so in meinem, weißt du, so ein Casual Outfit und dann sagte sie so, nee, das bist du nicht. Also das Portfolio, was ich gesehen habe, das kann nicht von dir sein.
Ja, weil du noch so extrem jung warst.
Dann. Ja, weil ich so jung war und weil ich aber halt auch noch immer jünger aussah, als ich dann sowieso schon jung war und sie dann gesagt hat, ich traue dir das nicht zu und ich weiß noch, wie ich dich angerufen habe aus Kapstadt und so fertig war, weil natürlich, ich hatte alles gebucht, meine Wohnung da bezahlt und so weiter und ein 16-Tages-Job ist ja auch, ne, was hat man 550 € am Tag da bekommen oder was das war.
Ja, uns wurde natürlich oder dir ja auch Unehrlichkeit unterstellt. Das ist ja auch sowas, was man als, also ist man ja auch erstmal irritiert.
Ja, total. Und das war schon echt krass. Und ich habe halt schon viele Sachen so erlebt, wo ich mich sehr krass so profilieren musste. Ne? So bin ich das. Ne? So, und da hast du mich auch echt immer super beraten. Ich weiß auch noch, wie wir immer diese schönen Setkarten gemacht haben.
Ja,
weißt du
genau.
Noch, dass man dann immer so unterschiedliche Motive drauf hatte. Ich glaube, die habe ich sogar immer noch zu Hause. Und ich erinnere mich zum Beispiel auch noch so an so Zeiten, also es gab ja echt wahnsinnig viele richtig tolle Jobs, die ich auch geliebt habe, aber lustigerweise bleiben ja dann immer so krasse Einschnitte hängen, ne? Oder wo man dann auch sowas Krasses erlebt habe. Ich weiß nämlich auch noch mal, wo ich dich einmal angerufen hatte, wo ich eine große Produktion hatte, wo der Fotograf doch, wo die Stylistin mich nicht mochte und dann mich so gegen den Fotografen so richtig ausgespielt hat und wo ich dich dann auch noch so weinend von der Toilette angerufen habe und gesagt habe, Nina, was soll ich machen? Und dann hast du echt so cool gesagt, du gehst jetzt. Du gehst jetzt.
Das habe ich gesagt.
Das hast du gesagt.
Ich habe es richtig
2 Tage durchgezogen. Ja. Ich habe das 2 Tage durchgezogen und die, weiß nicht, die hat mir da unterstellt, ich hätte geklaut und so weiter. Also es war richtig krass. Und der Fotograf, es war eine Produktion, war so.
Ja.
Und da hast du dann wirklich gesagt so, Miriam, du gehst jetzt, ich rufe dich jetzt an und du gehst jetzt, weil das geht jetzt zu weit.
Ja,
und das fand ich so cool, weil du warst da auch schon echt immer so ein bisschen auch so wie so, das ist meine Agentin.
Man ist ja schon
und
die Löwin, ne? Als Agentin total, ist man natürlich schon, oder ist ja so ein Teil natürlich.
Ja. Also man macht als Make-up-Artist oder auch als Stylistin oder in diesen ganzen kreativen Jobs ja auch schon echt viel mit. Und du sagst ja auch, und das ist ja auch das Thema in deinem Buch, es ist halt nicht nur Make-up machen.
Nee.
Ne? Du musst halt eine krasse Connection zu den Leuten aufbauen. Ne? Du bist ja auch teilweise Psychologin und Seelenheilerin quasi zugleich, ne? Wenn die Leute da sitzen und ihren Tag so dir erzählen.
Ja, und vor allem auch immer wieder, also Inner Work ist halt generell, also immer wieder eine Distanz zu haben, aus welchem Raum ich jetzt gerade agiere. Ne? Das ist ja dann, also dass man eben nicht das persönlich nimmt, sich nicht auf den Opferstandpunkt, sich nicht zurückzieht oder zum Täter oder also diese ganzen Sachen, die passieren ja dann so schnell, weil es ja so eine nahe Arbeit auch ist. Ne?
Absolut, absolut. Und es macht viel. Ich glaube auch, das ist ja auch der Grund, warum ich heute meine Brand so mit so einer Haltung aufbaue. Ne? Weil ich war ja wirklich eine Zeit lang auch einfach aus der Beauty-Branche ausgestiegen, weil ich auch gemerkt habe, es ist mir zu oberflächlich. Mhm. Ich konnte es auch mental irgendwann nicht mehr so richtig halten. Und ich glaube auch, dass ich dann so durch diese Corona-Pandemie so da wieder so reingezogen worden bin und gesagt habe, okay, wenn ich es jetzt nochmal mache, wenn ich jetzt doch nochmal hier zurück reingezogen werde, dann möchte ich es auf meine Art machen und dann
Was meinst du jetzt, zurück reingezogen wirst?
Ich bin ausgestiegen im Sinne von, ich habe ja Interior Design gemacht, ne, zwischenzeitlich.
Ah, das habe ich gar nicht so
Das hast du nicht mitbekommen, weil das war ganz am Ende meiner Karriere, als ich die, als ich Noah bekommen habe, 2016. Mhm. Da war das ja bei mir so, da hatte ich doch diese krasse Insolvenz in München da mitgemacht. Also ich hatte eine Geschäftspartnerin in München, die hat eine Insolvenzverschleppung gemacht und die musste das da alles einstampfen und dann habe ich halt versucht, diesen Laden in München irgendwie aufrechtzuerhalten mit Neugeborenen.
Hab
gleichzeitig ja dann auch noch irgendwie mein Store in Berlin gehabt, L'Oreal gehabt. Die Make-up-Schule hatte ich ja auch noch, weil es Make-up-Design, habe ich auch nochmal nach Berlin geholt.
Ja.
Also es war ja Wahnsinn. Ich bin total komplett durchgedreht. Und dann habe ich ja irgendwann gesagt, so, okay, hier ist jetzt ein Cut für mich. Ich muss jetzt einmal da aussteigen.
Ja.
Und dann habe ich ja mit Interior Design angefangen. Und das war so interessant.
Deshalb zieht sich das alles so toll hier so durch. Ja,
aber das ist so
ja
wirklich
extremst
so, weil,
geschmackvoll.
Weil ich einfach dann gemerkt habe, so, da habe ich doch auch letztendlich dann noch für die letzten Tage in dem L'Oreal-Vertrag habe ich doch dann noch das Berlinale Atelier immer eingerichtet. Also die haben dann mich nicht mehr als Make-up-Artist gebucht, sondern tatsächlich als Interior-Designerin.
Ja.
Und auch das hier nochmal an dieser Stelle, ne, für alle, die das jetzt auch hören, das ist ja das Tolle an uns Kreativmenschen. Ja? Man kann ja auch sich immer wieder neu erfinden. Man muss nur mutig sein und man muss definitiv auch einen Weg finden. Und in der Zeit habe ich ja ganz intensiv mit dem Coaching angefangen. Also das war ja meine Zeit, wo ich dann auch gemerkt habe, und das hattest du vorhin, als ich dich geschminkt habe, einmal gesagt, dass du noch gesagt, so, aber Miriam, vergiss nicht, du nimmst ja deine Themen mit.
Ja.
Ne?
Ja,
also
ja.
Du, auch wenn du jetzt ins Ausland ziehst, auch wenn du jetzt einen anderen Job machst, auch wenn du, keine Ahnung, irgendwie... Du nimmst ja deine Themen mit, du bleibst ja der gleiche Mensch.
Ja.
Und das war ganz krass da, weil das war nämlich damals, als ich Interior Design gemacht habe, ich gemerkt, so krass, ich habe zwar jetzt meinen L'Oreal-Vertrag gekündigt, ich habe meinen Make-up-Artist-Job an den Nagel gegangen, trotzdem bin ich ja in der gleichen Situation wieder drin gewesen. Und das habe ich geschafft aufzulösen mit meinem damaligen Business-Coach.
Also die begrenzenden Wirkmechanismen.
Ja,
also was begrenzt dich?
Die Glaubenssätze einfach zu Mitarbeitenden, zu Geld, zu wirklich auch so meinem Wert.
Ja.
Ne, was bin ich wert? Und auch so zu verstehen, warum ich mich immer so krass überarbeite, warum ich immer denke, ich muss noch und muss noch und muss noch. Und als ich das erkannt habe, und das finde ich jetzt halt wiederum so spannend, weil das sehe ich als so ein Geschenk, war diese Corona-Pandemie, so schlimm sie auch war, im ersten Moment war es ja genauso. Ne? Meine Geschäftspartnerin hat den Vertrieb der Pinsel gemacht, während ich da mein Interior Design gemacht habe. Und ich musste alle in Kurzarbeit schicken. Keiner hat mehr Geld verdient. Also es waren alle so wirklich so auf so, was passiert jetzt? Und im ersten Moment war ich wieder in meinem Helfermodus. Ich muss das jetzt machen. Ich muss retten.
Ja, man muss aber auch wieder als Unternehmerin, man muss auch manchmal wieder von der Steuerung zurück in die Führung. Also das ist auch
mit
Aufgabe eines Inhabers.
Absolut.
Also mussten alle ja wieder zurück.
Genau.
Also nicht
es
nur du.
Alle wieder zurück.
Es mussten auch wir, egal, auch die
und das
also
ist doch
Inhaber,
interessant, oder? Dass
Unternehmen
die Corona,
sind alle wieder zurück. Ja.
Es ist doch wirklich so gewesen, dass man in dem Moment so war, so jetzt muss einfach Arsch zusammenkneifen
und
durch. Und dann das machen und das alles auch versuchen, dass es stabilisiert wird.
Ja.
Und das habe ich in dem Moment gemacht. Und das Spannende ist aber, dass ich jetzt hier ja nochmal eine Chance bekommen habe, in die Beauty Branche wieder zurück einzusteigen, aber halt mal zu sagen so, wer sagt eigentlich, dass es so sein muss? Wer sagt denn eigentlich, dass Menschen in der Beauty-Branche so dargestellt werden müssen? Oder dass du in diesem, also das, was mich am meisten so gestört hatte, war ja wirklich auch dieser Perfektionismus, ne? Dass du halt nur, wenn du da so aussiehst und dann auch diese Angst vorm Älterwerden, dass so viele Schauspieler, Moderatorinnen mir immer wieder gesagt haben, so, ja, jetzt bin ich nichts mehr wert, jetzt werde ich 45 und ich denke nur so, mein Gott, also wie kann man denn so denken? Aber wir werden ja auch ein bisschen von der Branche halt so getrieben.
Und danach bewertet, ne?
Und danach bewertet, genau.
Also gerade als Schauspieler ist es ja schon nochmal krasser. Aber ich glaube, das, was du gerade erzählst, ist dann auch so, man darf gar nicht unterschätzen, wie sehr es einen auch noch mehr selbstbewusst gemacht hat. Also diese Corona-Krise, die, also jetzt dann auch nochmal voll in die Steuerung rein oder nochmal da so anders mit der Angst umzugehen. Also ich empfinde es jetzt, obwohl es wirklich eine krasse Zeit war, also die ganze Firma zu transformieren und mir ist da auch echt viel um die Ohren geflogen, aber so schmerzlich dieser ganze Prozess auch war, aber trotzdem finde ich, ist man total, also ich bin auch total anders gestärkt oder anders nochmal selbst mir bewusst.
Ja.
Oder wie das, was du jetzt gerade sagst, dass man eigentlich auch nochmal ganz neu wählen kann. Wer sagt eigentlich, dass man das so oder so machen muss? Oder das ist ja auch so eine Grund, also so ein Erwachsenwerden oder nochmal so sich dem herauswachsen oder eine eigene persönliche Transformation dann auch hinzulegen. Und das finde ich jetzt im Nachhinein, also wenn man das jetzt so für sich sagen darf, ein großes Geschenk, was dann auch wiederum passiert ist und mit was man sich hat auseinandersetzen müssen, weil das ist ja wie so eine Kurztherapie nochmal. Ne?
Eine weltweite Kurztherapie.
Ja, auf jeden Fall, wenn man die Aufmerksamkeit auf sich selber und jetzt nicht eben die ganze Zeit im Außen auch bleibt. Und dann konnte man sich schon krass weiterentwickeln.
Ja, total. Also, und ich finde es sehr schön, dass du das auch so siehst. Und ich glaube auch, das ist ein schöner Impuls und eine Inspiration, die wir vielleicht auch heute in dieser Folge auch mitgeben können, nicht Dinge als eine Gefahr zu sehen oder immer in dieses so, Gott, jetzt, weil, also weder KI noch eine Corona-Pandemie oder sowas, das können wir nicht, also das ist ja nichts, worauf wir jetzt einen direkten Einfluss haben.
Nee, im Gegenteil, die Polykrisen gehen ja jetzt noch weiter. Ne? Also,
aber wir haben ja einen so krassen Einfluss darauf, was wir daraus machen und wie wir es für uns nutzen. Ja. Und das finde ich halt eben bei dir sehr bewundernswert, dass du jetzt auch an dem Punkt bist, wo du sagst, okay, wie kann ich jetzt den nächsten Step für mich gehen? Was ist jetzt das Richtige für mich? Also nicht aufzuhören, nicht immer wieder zu sagen, so, aber ich bin ja, keine Ahnung, nur das und das oder ich bin limitiert. Also, dass wir halt einfach so offen dafür sind, was ergeben sich daraus auch für Möglichkeiten jetzt für mich?
Ja, und vor allem auch immer wieder sich dann in seine eigenen Quelle so zurückzubesinnen. Also auch, wer ist man denn wirklich? Also viele Werte sind ja auch ignoriert worden oder übergangen worden in der letzten Zeit. Da konnte man ja auch dann ganz toll noch entscheiden, nee, aber das nicht. Also so, also nicht nur immer im positiven Sinne dahin, sondern auch sich dann klar von zu distanzieren und zu sagen, nee, das nicht oder das bin ich nicht oder das möchte ich nicht weiterhin verkörpern oder das passt nicht mehr zu meinen Werten. Also das ist, glaube ich, jetzt auch nochmal so eine ganz schöne Möglichkeit gewesen, die letzten 3 Jahre sich nochmal über seinen eigenen Wertegerüst auseinanderzusetzen. Ja.
Total schön. Gibt es noch etwas abschließend für dich, wo du sagst, so, das haben wir jetzt irgendwie noch gar nicht angesprochen oder etwas, was du vielleicht auch noch den Leuten, den Zuhörern mitgeben möchtest? Irgendwas, wo du sagst, so, was du gerne teilen möchtest?
Ach, ich würde es zu unserem Gespräch also sagen, ich glaube, umso schneller man alle Widerstände annimmt, umso schneller wandelt man die auch in die Weiterentwicklung um. Also das habe ich so gemerkt. Dann das Festhalten am alten Download, wie man es immer so gewohnt war, umso länger man festhält, umso zäher wird der ganze Weg. Also das sagt sich natürlich einfach immer so, hey, lass mal los, ne, immer das Loslassen. Aber ich meine, aber das Ganze entsteht eben so, wie du es auch vorher schon ein paar Mal gesagt hast, durch das Annehmen dieser Situation und dann auch wieder ins Vertrauen zu gehen, dass es schon für einen ist und da eigentlich neugierig rauszufinden, was steckt eigentlich jetzt hinter dem Nein? Also, ne, also wie kann ich es jetzt wieder zum Ja machen und wie bringt mich das nochmal weiter? Oder was wir vorher auch vor der Aufnahme so auch besprochen haben, dass doch viele Neins erst ein richtiges Ja geworden ist. Und aber wie gesagt, ich glaube, es ist alles für uns, was jetzt momentan passiert, auch wenn es echt eine zähe Zeit ist, für alle ist es eine zähe Zeit. Aber das, die Weiterentwicklung, die dahinter steckt, persönlich und auch dann sicherlich beruflich, welche Entscheidungen man dann trifft, wo man vielleicht einen anderen Fokus drauf legt, was man vorher gar nicht gesehen hat. Also das kann ich wirklich jedem immer wieder nahegeben. Also, und das ist letztendlich ja auch Inner Work.
Total. Kennst du zufälligerweise das Buch Ein neues Ich von Dr. Joe Dispenza?
Nee.
Weil das lese ich gerade und das würde ich super gerne euch gerade einmal noch als einen kleinen Impuls mitgeben, weil da geht es nämlich ganz stark darum, dass wir so viel in dieser Vergangenheit, wie wir etwas gewohnt sind, also Mechanismen, einfach Denkensweisen, dass man das gelernt hat und dass der Körper das wie eine Routine aufgebaut hat, immer wieder so zu denken.
Ja, also Download, ne?
Immer wieder genau das Gleiche. Ja. Und das finde ich so spannend, weil er nämlich genau darüber spricht, halt, wie du durch Meditation in ein neues Ich kommst. Und also beziehungsweise in eine neue Denkensweise, ne? Und Dinge auch als eine größere Chance und etwas Positives. Und es geht sehr viel um dieses Positivdenken. Deswegen möchte ich euch das nochmal gerne als kleinen Impuls mitgeben. Ja. Kann ich dir auch wirklich sehr, sehr, sehr empfehlen.
Ja, super.
Von Ein neues Ich von Dr. Joe Dispenza.
Ja, und der positive Mindset, ich glaube, das auch in der Gemeinschaft wieder hinzubekommen, das wird auch nochmal wichtig. Also das Wort Co-Kreation ist ja jetzt so in allen Munden, aber auch um eigentlich das für den positiven Mindset im Austausch, das ist ja auch, momentan bringt man sich ja eher dann zusammen runter, aber auch da zu sagen, okay, wie kann man jetzt zusammen in eine Co-Sensing-Ebene auch kommen. Ja. Das ist auch ganz schön.
Das hat mich so gefreut.
Ja, mich auch, total.
Das war wirklich super, super schön.
Doch, vielen Dank.
Ich hoffe, es hat euch auch so viel Spaß gemacht zuzuhören. Und womit ihr mir eine riesen Freude machen würdet, ist, wenn ihr diesen Podcast teilt mit Menschen, die das vielleicht auch interessiert, für die das spannend sein kann. Vielleicht kennt ihr auch Leute aus der kreativen Branche, die einfach sagen so, wow, das ist einfach ein super spannendes Thema für mich, umzudenken, nicht negativ zu denken, sondern einfach wirklich auch so in sein volles Potenzial zu treten. Deswegen würde ich mich sehr freuen und lasst uns unbedingt eine gute Bewertung da. Ich freue mich, dass ihr dabei gewesen seid und bis nächste Woche, bis zu einer nächsten Folge. Nein, jetzt alle zwei Wochen.
Genau.
Habe ich selber fast vergessen, weil wir so viele Folgen jetzt jede Woche rausgebracht haben. Aber ab jetzt ist es ja wirklich alle zwei Wochen nur und dafür aber noch ein bisschen intensiver, noch länger und mir macht es noch mehr Spaß, muss ich sagen. Also schön, dass ihr dabei gewesen seid. Bis dahin. Tschüss, Nina.
Tschüss, vielen Dank.